Podcast? Dann hör jetzt gut zu.
Das Podfluencer Festival kommt am 24. und 25. Oktober nach München.
Workshops rund ums Podcasten,
Live-Aufnahmen von Indie-Podcasts
und die Verleihung der Podfluencer Awards. Don't miss it.
Schnapp dir dein Early-Bird-Ticket, solange sie noch flattern.
Ja, moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast und der Besprechung zu Tulsa King. Und ich freue mich, dass er wieder mit am Start ist. Mario von Filmframe und Streamscreen. Grüß dich, Mario.
Hallo, Marco. Er wird ja hier schon fast zur Regel mit uns beiden hier.
Ja, so ein bisschen, ne? Ja, Leute, wir haben uns hier zusammengesetzt, um über Tulsa King Staffel 1, Staffel 2 so ein bisschen zu sprechen. Warum? Weil, wenn ihr die Folge hört, am Sonntag, den 21. September, Staffel 3 bei Paramount Plus startet. Ich gehe jetzt mal davon aus, ähnlich wie es schon in dem alten Release war, eine Folge pro Woche, also so macht's Paramount, glaube ich, immer. Deswegen am Sonntag Premiere der Staffel 3 bei Paramount Plus. Und deswegen haben wir uns gesagt, ey, es wird nochmal Zeit, so Staffel 1, Staffel 2 so ein bisschen zu besprechen. Habe ich ja vor ein paar Jahren schon mal gemacht, wo ich die ersten Staffeln von Arnie mit Fubar und auch hier mit Sly, Tulsa King, verglichen habe. Und da ich bei Mario gemerkt habe, dass wir einen relativ gleichen Geschmack haben, was unsere Serien und Filme angeht, und er auch gesagt hat, ich habe da Bock drauf, haben wir uns so gesagt, ey, da sprechen wir noch mal ein bisschen über die ersten zwei Staffeln, so ein bisschen auch zum Warmwerden für euch da draußen, dass ihr dann am Sonntag frisch in Staffel 3 von Tulsa King reinsliden könnt quasi, ne? Und wie bist du denn eigentlich so zu Tulsa King gekommen? Also wie bist du das erste Mal in Berührung gekommen mit der Serie?
Ist eine schwere Frage. Ich bin eigentlich kein Stallone-Fan, muss ich leider sagen. Ich meine, ich
echt nicht.
Ich verstehe, warum die Filme von dem seinerzeit, also in ihrer jeweiligen Erscheinungszeit, so gut sind. Rocky habe ich sehr spät erst gesehen in meinen Film-Guck-Sachen.
Ich war auch immer eher der Rambo-Fan statt Rocky.
Ja, aber selbst das, also ich bin kein großer. Expendables fand ich gut, weil da dieser Comedy-Faktor auch ein bisschen größer ist einfach. Aber ich habe viel über die Serie gehört und ich wollte diese Serie sehen damals und war sehr positiv überrascht, weil er passt perfekt in diese Rolle rein und lebt das quasi auch. Also von daher, ich war total beeindruckt, und als du gesagt hast, wir wollen nochmal hier was aufnehmen dazu, habe ich gedacht, ey, ich gucke mir die definitiv nochmal ein zweites Mal an, diese Serie, also als Rewatch, als Vorbereitung für hier. Und ich habe es nicht bereut. Ich finde die immer noch klasse, diese Serie.
Ja, ist ja eine Serie, die wie so viele aus dem Taylor Sheridan-Kosmos stammen. Ich weiß nicht, also der Mann, der darf sich ja bei Paramount austoben ohne Ende. Ich glaube, der macht 90% des Contents von Paramount Plus aus. Aber was ich ihm halt immer lassen muss, ist, egal was der macht, klar ist das immer so auch ein bisschen persönlicher Geschmack, ne? Aber das ist immer qualitativ mindestens in Ordnung, ne? Also, ne, klar kann man sagen, das eine gefällt mir besser, das andere nicht so. Aber ich würde sagen, da ist jede Produktion, die er hat, ist zumindest rein inszenatorisch oder so, wie sie halt auch dargestellt wird, ist immer mindestens Mittelmaß. Also da ist nie was Schlechtes dabei. Also der macht schon richtig gute Sachen, ne? Hat ja auch einer meiner Lieblingssachen, Wind River, den Film gemacht. Hier fand ich auch sehr, sehr stark damals. Ich glaube, da hat er sogar Regie geführt, wenn mich nicht alles täuscht. Und wie gesagt, der ist ja bei Paramount wirklich omnipräsent und hat halt auch diese Serie unter anderem, zumindest die Idee dazu gehabt. Er wird natürlich dann oft unterstützt in den jeweiligen Folgen, also wo es dann auch Autoren dazu gibt. Aber er hat diese Idee gepitcht. Und ja, vielleicht, worum geht's? Erstmal ganz grob. Es geht natürlich um Dwight Manfredi, der nach 25 Jahren endlich aus dem Knast rauskommt, weil er, ja, es hört sich fast schon so Arty-mäßig an, weil er für ein Verbrechen verurteilt worden ist, was er eigentlich nicht begangen hat. Und dann quasi für seine Mafia-Familie oder sein Oberhaupt quasi die Schuld auf sich genommen hat, die 25 Jahre im Knast verbracht hat, jetzt rauskommt nach New York und wird dann relativ schnell von der Obrigkeit nach Tulsa, Oklahoma, verfrachtet und soll dort quasi also so wird es ihm zumindest verkauft, neue Geschäfte aufbauen. Aber er merkt ja relativ schnell, okay, ich soll hier einfach abgeschoben werden, aus dem Auge, aus dem Sinn quasi. Ja, und macht sich dann hin, um in Talsa ja quasi Mafia-Geschäfte abzuwickeln. Und in diesen ersten zwei Staffeln begleiten wir ihn, wie er viele neue Leute kennenlernt, neue Geschäfte vereinnahmt, sich Feinde macht. Und das ist so ein bisschen das, worum es in dieser Serie geht. Aber natürlich noch viel mehr. Also es gibt dann irgendwann auch noch eine familiäre Komponente, die mit dazukommt. Aber das wird man jetzt alles so in der Folge so ein bisschen, ja, aufarbeiten, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich kann schon mal vorweg sagen, also ich habe mir die zwei Staffeln jetzt zu Beginn der zum Hinarbeiten der Aufnahme nochmal angeguckt. Und ich finde die Folgen einfach, die kann man so, also irgendwie, wenn man da einmal anfängt, will man eigentlich nicht mehr aufhören. Die sind sehr bingeable. Also ich habe da locker immer mindestens 2-3 Folgen am Stück geguckt.
Ich auch. Und, das geht echt gut bei der Serie, ne?
Ja, obwohl die ja teilweise auch wirklich, also sie sind jetzt auch nicht so lang, also die haben echt eine gute Länge. Die sind immer so, glaube ich, so 30, 40 Minuten so in der Drehe. Und ich finde halt auch, sie haben halt so eine Art, also klar, es ist halt eher so ein bisschen Krimi-Drama, aber halt auch immer wieder so humorige Momente drin. Also manchmal lacht man ja schon relativ viel in der Serie, ne? Also man könnte es ja fast schon als Komödie teilweise bezeichnen.
Es läuft bei Powerbound Plus ja auch unter der Kategorie.
Ja, stimmt, hattest du mir Comedy geschrieben, genau.
Comedy. Also da gehe ich jetzt nicht so hundertprozentig
mit. Ja, als
mit,
eine aber, Comedy nicht, nee.
Aber man muss schon sagen, also Tyler Sheridan, der hat das echt raus, so Charakter vernünftig zu beschreiben. Ich meine, wir haben ja in der Folge von Inimini darüber gesprochen, dass es zu wenig war. Hier ist das on point. Es ist perfekt. Jeder Charakter kriegt vernünftige Background-Story und wird vernünftig beschrieben.
Obwohl es natürlich auch gerade zu Beginn der Serie hier ist, ja, spielt man natürlich auch viel damit, dass er jetzt seit 25 Jahren im Knast war und jetzt wieder rauskommt.
Ja, natürlich wird damit mit diesem man war 25 Jahre weg von der man war in einer Bubble und hat so nichts drumherum mitbekommen. Und gut, und die letzten 25 Jahre waren rein technisch gesehen schon sehr prägend.
Auf jeden Fall. Das wissen wir ja, glaube ich, alle aus eigener Erfahrung. Also ja, zumindest die schon länger seit als 25 Jahre leben, sagen wir es mal so.
Da wird aber auch nur die ersten Folgen so ein bisschen Comedy-mäßig drauf abgespielt.
Ja, ne? Das ist gerade so in der ersten Folge oder in den ersten 1-2 Folgen, da wird schon sehr damit gespielt. Ja, was ist Uber?
Was ist eine App fürs Handy? Was ist ein Smartphone? Ne? Also die Gags sind schon okay. Also.
Ja, aber halt auch immer, das ist halt auch nicht irgendwie so mit einem, also fand ich zumindest, es ist auch nicht so mit einem Vorschlaghammer, es ist halt immer irgendwie, es wird immer schön so mit eingewebt, ne? Gerade wenn
es
du
passt,
halt wirklich.
Es passt zur jeweiligen Situation.
Ja.
Das Situationskomik ist ja richtig gut. Also das funktioniert. Ich mochte das auch, wie die einzelnen Folgen aufgebaut sind. Ne, man hat obligatorisch, wie es mittlerweile ja immer ist, einen Rückblick zuerst. Dann kommt quasi ein Cold Opener. Dann kommt das Intro. Dann kommt die Folge. Und dann kommt noch eine Vorschau zur nächsten Episode.
Oh, das mag ich immer nicht so. Also gerade bei der ersten Folge mag ich das nicht, weil du dann immer schon so viel von der weiteren Staffel gezeigt bekommst. Das finde ich immer nicht gut.
In der ersten Folge ist das wirklich so, da wird sehr viel von der ganzen Staffel gezeigt, aber danach ist es ja immer nur ein Ausblick auf die nächste Folge. Das war aber auch nur in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel haben das ja abgeschafft. Mhm. Das regt aber sehr spekulativ, also die Spekulation an, wenn man es wöchentlich nur rausbringt.
Ja, das ist richtig. Ja gut, stimmt. Also ich meine mittlerweile gucke ich ja, also bei bestimmten Serien mache ich es dann oft so auch blockweise oder sowas. Aber es ist natürlich auch so, gerade jetzt mittlerweile hast du es ja bei einigen, die wo es so ein wöchentlicher Release gibt, da guckt man ja dann schon irgendwie so. Aber ich versuche dann meistens auch immer wegzuskippen, weil ich gar nicht wissen will, was nächste Woche passiert. Ich will einfach dann die Folge nächste Woche sehen.
Ich meine, es gibt große Serien, die über 30 Jahre laufen, da ist das auch so und das wird auch nicht abgeschafft. Ne?
Nein, das ist ja auch nur so ein persönliches Ding von mir.
Das passt in diesen Kosmos rein vor 25 Jahren, da hat man das auch so gemacht, dass man halt diese Vorschau auf die jeweilige neue Episode gemacht hat. Ich mag's, aber ich kann es auch verstehen, wenn man nicht gespoilert werden möchte.
Ja, Ich meine, wie gesagt, das ist auch nur so ein persönliches Ding von mir, weil ich habe da letztens wirklich eine ganz schlechte Erfahrung gemacht. Da habe ich nämlich Bondsman auf Prime Video geguckt. Und da haben sie das auch gemacht nach der ersten Folge und da haben sie wirklich die ganze Staffel gespoilert. Und da habe ich mir so gedacht, nein. Und dann danach hat mir jemand geschrieben, der die Serie auch geguckt hat, guck dir bloß nicht den Abspann von der ersten Folge an, was nächste Woche kommt, weil da wirklich alles gespoilert wird. Ich habe dann zurückgeschrieben, zu spät.
Ah. Ja, das ist echt schade. Man muss natürlich aber darauf achten, was man zeigt. Ne? Man kann natürlich
Aber da haben sie wirklich die komplette Staffel. Ja, aber naja, ist, wie gesagt, wir wollen da jetzt gar nicht, ich will da jetzt gar nicht zu kritisch sein. Also es ist, glaube ich, wie du schon sagst, so wenn man in den wöchentlichen Release guckt, ist es schon völlig in Ordnung.
Und die Serie lädt dazu auch einfach ein. Ne? Man weiß wirklich nicht, was passiert in der kommenden Folge, selbst wenn man da eine Vorschau sieht.
Ja, sie überrascht zumindest immer wieder, das stimmt. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, Twideman Freddy, aka der General, wie er auch genannt wird, taucht halt, wie gesagt, in Tulsa auf. Und die erste Figur, die er trifft, und das fand ich vom Fleck weg eine sehr, sehr sympathische Figur, ist Tyson. Der gabelt ihn nämlich am Flughafen auf und bringt ihn eigentlich erst so als Taxifahrer zurück in die City. Und der war vom Fleck weg, auch wenn ich da noch gar nicht wusste, dass er überhaupt eine größere Rolle in der Serie spielt, fand ich den vom Fleck weg sympathisch irgendwie so. Und man hat ja schon relativ schnell gemerkt, dass die beiden irgendwie eine gute Chemie miteinander haben. Deswegen hat mich das gefreut.
Es ist nicht die erste Person, die er kennenlernt, weil er wird ja vorher erstmal abgeholt von seinen ehemaligen Mafia-Freunden.
Ja, gut, okay. Ja.
Und man hat da eigentlich in diesem Raum, wo er da drin sitzt, auch erstmal alle wichtigen Charaktere, die für die weitere Handlung wichtig sind.
Ach so, ja gut, stimmt. Das ist ja noch bevor er nach Tulsa kommt. Ja, stimmt, da hast du recht, ja.
Und das ist ja auch quasi der Hauptkonflikt, der erstmal aufgebaut wird. Ne? Er wird halt weggeschickt und sieht aber eigentlich nicht ein, dass er weg soll, weil er halt für 25 Jahre da nicht nur im Gefängnis gesessen hat, sondern auch 25 Jahre die Klappe gehalten hat. Und er hat halt was anderes erwartet, dass er mit offeneren empfangen wird. Und das Erste, was er halt mitbekommt, du musst halt woanders hin, wir brauchen so jemanden wie dich heutzutage nicht mehr. Und man hat halt Pete in Vernissi, der quasi der Chef von dieser Mafia-Familie in diesem Bezirk.
Der alternde Chef, ja, genau.
Genau, und man merkte da aber schon, weil er mit Sauerstoff, also zusätzlich Sauerstoff bekommt, dass er wohl irgendwelche
ist auf jeden Fall, ja.
Körperlich beeinträchtigt ist, genau. Man hat seinen Sohn, Chicky, der ja somit, ja, er steht immer im Schatten seines Vaters und der
möchte
da gerne.
Aber auch sofort halt, ne, dass er, also er versucht, also Chicky ist halt so, der versucht sich eigentlich Respekt zu verschaffen, aber also man merkt halt, okay, ich komme halt einfach nicht an meinen Vater ran, weil der halt nochmal über mir steht, halt quasi sowas. Ne? Also, ne, der hat halt einfach deutlich mehr zu sagen, weil der halt hier wirklich der Opa-Capo ist, wenn man so möchte, halt. Ne? Das ist schon, das merkt man schon relativ schnell, ja.
Und man hat Goody da, man hat Nico da, man hat, wie heißt das denn? Letzte nochmal?
Vince, genau.
Man hat alle Leute da, die auch für die nächste Staffel sogar noch wichtig werden. Also ich finde das so, also ich meine, alle Leute in diesem Raum werden für die Staffel nochmal wichtig werden. Und ich finde es clever geschrieben, die ganzen Leute direkt schon quasi in der ersten richtigen Szene schon mit dabei zu haben.
Ja gut, stimmt, ja.
Und das zieht sich ja durch die ganze Staffel durch. Er wird dann nach Tulsa geschickt und wie du dann schon gesagt hast, er trifft Tyson da, der da noch Taxifahrer ist.
Ja gut, das ändert sich ja wirklich sehr, sehr schnell.
Ja, also es stellt sich schon gut raus, dass die beide gut miteinander können. Von daher wird er sein Fahrer werden. Und den ersten Halt, den er noch vor seinem Hotel macht, ist eine Apotheke.
Ja, das stimmt.
Die er dann quasi so beiläufig dann einfach einverleibt.
Also das finde ich ja an dem Charakter sehr interessant, wie mit welchem Selbstverständnis er agiert halt quasi, ne? Also das ist halt, ich finde auch manchmal ein bisschen sehr naiv, in gewisse Situationen reingeht. Also das ist ja dann auch manchmal so, also gerade auch in der, ist ja nicht nur jetzt so, oder so, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Staffeln durch, dass er natürlich auch mit diesen Einstellungen oftmals auch Konflikt so quasi heraufbeschwört, den man relativ leicht vielleicht hätte vermieden können, wenn man da versucht halt auch ein bisschen Kompromisse einzugehen, sage ich jetzt mal so. Aber halt einfach, wie Dwight halt einfach mit diesem Selbstverständnis da, ja, wir arbeiten jetzt zusammen, und da lernen wir ja dann auch den Charakter Bodhi kennen, der ja dann auch im Prinzip ja alles so sagt, ja, weil Dwight ja meint, ja, ich beschütze dich. Ja, vor was denn? Bevor sie hier reingekommen sind, hatten wir keine Kriminalität hier. Und ich fand das einfach so toll, wie er da so, ja, aber wenn ich hier da bin und du mir die Hälfte von deinem oder einen gewissen prozentualen Umsatz gibst, dann passiert ja nichts. Aber ja, bisher ist mir auch noch nichts passiert. Es ist alles legal und so weiter. Ich fand das einfach so fantastisch. Also dieses Selbst, allein auch einfach, wie Dwight sich erstmal so diese Wasserflasche nimmt von Tyson, geht dann rein, schmeißt sie dem Security erstmal an den Kopf. Auch herrlich, herrlich. Ich muss da so lachen, wo ich das jetzt auch wieder so im Rewatch gesehen habe. Ach, fantastisch.
Aber auch da, in diesem Laden, alle Charaktere, die da sind, Sicherheitsmann, Grace, die ja in der zweiten Staffel ein bisschen wichtiger wird. So wie
hätte ich auch nicht gedacht, dass die alle so wichtig, also so lange, also dann doch so bleiben. Das hätte ich echt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte wirklich, okay, das sind halt Charaktere, die sind halt mal da und verschwinden dann. Aber das wird halt wirklich relativ schnell, wenn man so will, wenn man so mal guckt, wer da alles mitspielt oder wie viele Figuren das sind. Das wird wirklich so eine Ensemble-Serie, was das angeht.
Ich meine, das hat man in Comedy-Serien häufig, dass wirklich alle Charaktere wichtig werden. Ne? Aber ich meine, selbst die Kellnerin im Café.
Ja gut, ist auch seine Tochter, ne? Das ist klar, ne?
Wie meinst du das?
Ja, das ist ja Stallones Tochter, die da.
Ach so, die Spencer, genau. Aber also im wirklichen Leben, ne? Also nicht Serien, nicht im Serienkosmos.
Im Serienleben nicht, da ist die Tochter jemand anders, ja.
Aber selbst der Charakter wird ja auch nochmal wichtig. Und wird später aufgegriffen.
Ja,
ne? Also jeder Charakter, der da irgendwie halbwegs auftaucht, ist auch wichtig für Konflikte, die entstehen, oder für die Handlungen später einfach.
Und das, ja, voll. Also, das ist, wie du schon sagst, das hat man eigentlich eher so bei, ja, so Comedy-Serien halt eigentlich, ne? Oder deswegen sage ich ja auch manchmal, es hört sich immer so als Vergleich an, aber oftmals erinnern solche Serien dann auch ein bisschen an die Simpsons, wo du halt so viele Charaktere halt einfach hast, ne? Klar ist das jetzt inhaltlich komplett was anderes, aber es wirkt halt einfach so, weil du so einen Pulk hast an Figuren und jeder bekommt halt irgendwie so seine eigenen kleinen Momente, und das wird ja in der zweiten Staffel nochmal größer. Da kommen ja nochmal deutlich mehr, auch nochmal etliche Figuren dazu, die auch eine Rolle spielen.
Aber das zeigt schon, wie man das Drehbuch aufbaut. Was habe ich vor? Wo will ich hin?
Ja, das stimmt schon. Also das ist das. Manchmal habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, es könnte es vielleicht auch zu viel werden, vielleicht. Weil ich finde, auch gerade in der zweiten Staffel, finde ich, hat man auch mit einer Figur, da können wir aber nachher dann so ein bisschen drauf eingehen. Da fand ich den Storystrang so ein bisschen anstrengend, zumindest innerhalb der Staffel. Gegen Ende war es dann okay. Mal gucken. Vielleicht weißt du ja, wen ich meine.
Ich glaube, ich weiß schon, wen du da meinst.
Aber so an sich fand ich das auch ganz gut. Also überhaupt die ganzen Charaktere, die er kennenlernt. Wir sehen ja auch relativ schnell, dass Dwight sich auch gut mit der Damenwelt versteht, weil er lernt ja zu Beginn der... War es auch noch in der ersten Folge? Ja, ne?
Das war auch noch in der ersten Folge.
Lernt er ja Stacy kennen und ja... Die haben ja dann auch noch einen schönen Talk nach einer Nacht im Hotelzimmer miteinander. Das fand ich auch sehr amüsant, muss ich sagen. Wie alt bist du?
Oh, 25 Jahre Unterschied, ne? Das
ist schon krass. Ne? Also Wahnsinn. Ich meine, darf mal aber, nicht vergessen. Ne?
Aber ja. Da ist der Konflikt, also Konflikt mit dem Love Interest, mit der Stacy noch nicht benannt worden. Also
nee, das kommt ja erst später,
Kommt erst relativ spät, aber ja. An sich hat da bis dato ja keiner was falsch gemacht, ne? Ich meine, das wird ja dann nochmal in der zweiten Staffel dann nochmal.
Nacht miteinander verbracht.
Ja, das wird ja dann in der zweiten Staffel nochmal interessant, diese, das, was die beiden haben, ne?
Genau, genau.
Ja, und man hat auch wirklich, man hat noch, man lernt den als Manny kennen, aber an sich ist es ja Armand. Den hat man auch schon in der ersten Episode kennen. Also, wie gesagt, alle wichtigen Charaktere und Konflikte, die dann für zusätzlich, wenn dann in nachfolgenden Folgen kommen, sind alle in dieser ersten Episode vorhanden. Also, oder werden da zumindest, da wird der Weg dazu bereitet.
Ja, genau, bei Armin, da fragt man sich, naja, okay, weil der halt, weil der ja Dwight so das erste Mal sieht und guckt halt so ein bisschen skeptisch. Da weiß man noch gar nicht, was jetzt überhaupt da los ist und sowas. Und ja, wie du schon sagst, also du hast halt wirklich so einen riesen Pulk an Figuren, die er da kennenlernt und halt auch Geschäfte macht mit verschiedenen, also es gibt ja, er lernte dann auch irgendwann noch Mitch auch noch kennen, den Barbesitzer. Also ich sage ja, das geht eigentlich wirklich so Schlag auf Schlag, ne? Also er versammelt eigentlich wirklich relativ schnell eine ziemlich große Gruppe so um sich drumherum halt, ne? Manchmal frage ich mich ehrlicherweise immer so, okay, der macht hier schon Geld und Umsätze und so, also haut das überhaupt rein rechnerisch überhaupt noch hin, wenn der an jedem hier das Geld auspulvert und da die Prozente und das? Also das müsste man eigentlich mal wirklich mal durchrechnen, ob sich das überhaupt alles trägt, aber okay.
Das habe ich leider nicht gemacht, aber wie gesagt, du hast ja gerade schon gesagt, also er legt echt eine Menge Leute kennen in der ersten Episode, aber es fühlt sich trotzdem nicht so an, als wenn es gezwungen ist. Es fühlt sich so beiläufig alles so an. Und das macht die Serie so erschwinglich und einfach leicht auch zu gucken. Ne?
Also ja, das
fühlt sich
das,
nicht
das,
gezwungen, das, da, es ist situationsmäßig genau. Immer alles.
Und das, ja, es ist ja wie mit der Kellnerin, also die halt von seiner Tochter Scarlett Rose Stallone mit dieser Spencer, wo er einfach nur in einem Café sitzt, einen Espresso trinken will und soll den aus dem Pappbecher denken, hey, habt ihr keine Porzellan? So. Nee, sowas benutzen wir nicht. Und da habe ich mir so gedacht, boah, nee, also Espresso aus dem Pappbecher möchte ich aber auch nicht trinken, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube gerade auch als Italiener sowieso nicht. Aber halt auch die Figur, ne? Das ist passiert so beiläufig und du denkst, okay, die ist halt mal da und dann vielleicht wieder weg, aber die taucht halt trotzdem immer wieder in der Serie auf halt, ne? Also hat jetzt natürlich nicht die größte Rolle und sie muss jetzt auch nicht sein, aber sie taucht immer wieder auf und das finde ich halt immer gut. Und es sind halt auch alles irgendwie vom Fleck weg, finde ich, sympathische Figuren. Also ich weiß nicht, also ich habe jetzt da keinen gehabt, wo ich gesagt habe, ist ein bisschen merkwürdig. Also irgendwie kann man irgendwie jeder Figur was Positives abgewinnen halt, ne?
Da bin ich bei dir.
Das ist halt einfach so. Klar gibt es natürlich auch Figuren, die so ein bisschen, ja, grenzwertig, sag ich mal, angelegt worden sind. Das ist vollkommen klar. Ne? Und der Bösewicht quasi ja in der, wenn man so will, der Antagonist in der ersten Staffel ist ja auch Colin Waltrip. Ne? Der ist ja quasi so der Gegenspieler von Dwight in dieser ersten Folge, weil natürlich Dwight, dadurch, dass er jetzt in Tulsa auftaucht, den ja Banden dort halt so ein bisschen auch auf die Füße tritt mit seinen Geschäften und er kommt ja mit dieser Rockerbande halt so ein bisschen in Konflikt, weil die ja so in denselben Geschäften hantieren wie er auch, weil sie ja zwischendrin auch auf verschiedene ja Sachen kommen, ne, dass sie hier irgendwie mit Lachgas handeln und so weiter und so fort. Also es passieren ja wirklich sehr, sehr viele Sachen und ich fand auch diese Einführungsszene von diesem Waltrip fand ich richtig cool. Also da habe ich mir so gedacht, boah. Also
war aber auch erst in Episode 3. Also der kam relativ spät erst. Also der, komischerweise, kam noch nicht direkt am Anfang. Der kam aber über diesen Love Interest, Stacey Beale kam der rein dann.
Genau, weil sie eigentlich, wollen sie einen verhaften, der sich verschanzt hat in seinem Haus. Also sie stehen da hier mit einer kompletten Armada von Polizei und ATF, den sie so davor und wollen den eigentlich dingfest machen. Und wir sehen da diesen Waltrip einfach nur mit seiner, ich sage jetzt einfach mal Shopper, ich habe jetzt die Marke nicht analysiert, kommt er da angefahren und sagt mir irgendwie ein, zwei Sätze zu dem Typen da in dem Haus und danach lässt er erstmal seine Hunde frei, was ich immer ganz gut finde, weil Tiere dürfen nicht zu Schaden kommen, ne? Gerade Hunde nicht und Katzen. Und ja, dann gibt's erstmal eine Mörderexplosion und die fand ich schon richtig stark, also wo das Haus da so auseinandergefetzt wird. Und das ist halt auch das, was ich vorhin so gemeint habe. Also diese Taylor Sheridan Sachen, die machen halt immer was, ne? Also da passiert halt auch immer was und das sah schon wirklich geil. Also das hat man auch gemerkt, dass das halt auch praktisch war, wie gut das aussah halt einfach, ne?
Gut, dass die Hunde vorher rausgelassen worden sind, das hatte auch ein bisschen was, man wollte sich halt vom Drehbuch her auch sicher sein, dass keine negativen Presse von außen kommen. Ich lasse die Hunde raus, das passt zur Story und ich muss mich danach nicht rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob das gut geschrieben war. Man hätte natürlich auch deutlich mehr mit diesen Hunden noch machen können.
Das ist richtig.
Aber man ist den Weg gegangen, ist auch total in Ordnung, weil die Explosion danach, die sieht einfach auch Bombe aus. Ne? Also das muss man allgemein bei der Serie sagen. Wenn da drauf gehauen wird oder wenn da irgendwas explodiert, dann sieht das gut aus.
Ja, eins muss man vielleicht auch so ein bisschen dazu sagen, weil wir haben ja gerade gesagt, das ist Sylvester Stallone spielt hier die Hauptrolle, aber der ist in der Serie kein Rambo. Also der hat seine Momente, auf jeden Fall, aber wir sehen ihn hier nicht, wie er permanent mit einem Maschinengewehr im Anschlag steht und irgendwelche Leute über den Haufen ballert. Also das ist die Serie nicht, ne? Also das muss man schon ganz klar sagen. Die ist halt schon eher so auf seine Präsenz aus und wie er so quasi agiert, auch wenn er punktuell dann immer mal seine Momente hat. Also da gibt's auch in der ersten Staffel in der Mitte einen Eskalationsmoment, wo ich dachte, okay.
Dieser Moment, der ist musikalisch auch perfekt untermalt mit, Edwin Starr mit War. Das passt einfach perfekt.
Ja, stimmt.
Allgemein.
Obwohl man das halt natürlich auch schon mal, also das war halt auch wieder so unfreiwillig komisch, weil dann halt einfach so im Vorfeld hat er das Gespräch mit seiner Tochter und sie sagt auch noch, tu nichts Blödes. Was macht er natürlich? Er tut was Blödes. Also ich meine, so gern ich ihn halt immer in dieser Rolle sehe, aber da finde ich halt schon manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, also da ist er so als Oberhaupt, also oder so als Führungspersönlichkeit. Ich weiß nicht, ob man da, manchmal ist er sehr impulsiv, was so seine Handlung angeht.
Aber er ist aber auch gleichzeitig sehr reflektierend. Also wenn was falsch
gelaufen ist. Aber erst im Nachgang meistens.
Ja, ja, klar, erst im Nachgang. Ja. Reflektieren kann man ja nur im Nachgang. Aber wenn er dann halt auch einsieht, das sieht man in der zweiten Staffel.
Stimmt, in der zweiten Staffel kommt es mehr zum Tragen, ist richtig.
Dass er dann halt auch bereit ist, Deals einzugehen, die jetzt nicht unbedingt ihm selber entsprechen oder seinen Vorteil wirklich ausnutzen würden. Mhm.
Ja, das ist so, weil da denke ich mir schon manchmal, ja, okay, ne, also man könnte wahrscheinlich wirklich diesen einen oder anderen Konflikt wirklich umgehen, indem man sich da einfach mal zusammensetzt und vernünftig drüber redet, aber er ist schon sehr von sich eingenommen, sehr oft. Und da haben wir so gedacht, boah, ist auch manchmal schwierig, sag mal, gerade wenn man dann halt auch überlegt, was dann oft auch im Nachgang passiert und dass da Leute zu Schaden kommen, da denkt man sich auch, ne? Aber okay, wahrscheinlich ist das halt auch so ein bisschen das, womit die Serie ja auch spielt, ne? Weil er muss ja auch so ein bisschen, an seinen Aufgaben, die er dann so mit der Zeit dort hat, so ein bisschen wachsen. Was ich ehrlicherweise, und das geht mir in beiden Staffeln so, was ich ehrlicherweise immer so ein bisschen vermisse, es wird ja oft nur drüber gesprochen, welche Geschäfte sie haben, ne? Klar wird das in Ansätzen gezeigt, aber ich hätte halt auch oft mal, also manchmal zumindest mal gesehen, wie halt auch sowas mal passiert. Ne? Also wie mal Geschäfte wirklich gemacht werden. Und weil das spart die Serie halt wirklich aus. Also wir sehen dann meistens nur mehr irgendwelche Geldbündel irgendwo rumliegen oder er lässt sich Umschläge von Leuten geben. Also ich hätte halt auch gern mal gesehen, wie die Serie auch mal zeigt, das und das machen wir halt, ne? Und so sieht das aus. Weil meistens haben wir immer nur so diesen Weg dorthin, beziehungsweise wie das dann so am Starten ist. Und dann, wenn die Geschäfte erstmal laufen, ist das komplett außen vor, dann wird uns das nicht so wirklich gezeigt. Klar, ist vielleicht jetzt auch nicht das riesigste Interesse von der Serie, aber manchmal hätte ich mir das schon gewünscht, dass man da auch mal so Geschäfte dann halt auch mal sieht, die irgendwie stattfinden. Sei es jetzt, ich meine, das hat man ja in der ersten Staffel noch ein bisschen gemacht mit diesem Gasverkauf und sowas. Aber ja, das ist ja, wird ja alles immer nur so am Rande ein bisschen gezeigt. Also irgendwie scheinen die Geschäfte alle zu laufen, ne? Genug Geld scheint da zu sein, so wie er das so ausgibt quasi. Aber so manchmal, das fehlt mir ehrlicherweise so ein bisschen. Aber vielleicht macht das ja in der dritten Staffel. Mal gucken.
Die Frage ist, was für Geschäfte laufen da noch großartig, ne?
Ja, naja, gut, ja. Er scheint ja schon ein relativ großes Portfolio zu haben, ne? Also neben dem Gas, neben dem Gras was sie so machen.
Ja, das läuft ja alles über die Dispensary, ne? Also die Apotheke, ne? Also von daher ist,
ja,
da ist das legal, da wird es im Geschäft gekauft.
Glücksspiel haben wir noch.
Das ist ja die Bar, die in der ersten Staffel ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Die wird dann umgerüstet zu ein Casino, weil es ja auf diesem indigenen Gebiet steht, haben die da ja
da können sie das Glücksspiel quasi selber steuern. Ja.
Genau. Das heißt also, da haben die dann die Einnahmen. Aber was hat er denn noch großartig?
Ja gut, in der ersten Staffel eigentlich gar nicht so viel. Also da ist es ja hauptsächlich Bodys Geschäft eigentlich. In der zweiten Staffel wird es halt ein bisschen größer. Das ist halt, dass man versteht gar nicht so richtig, wo kommt denn die Kohle überhaupt alles her? Ne? Also, oder wie groß ist das? Ne? Weil deswegen sage ich ja manchmal, gerade in der zweiten Staffel hast du das ja ganz oft 15% da, 50% davon. Und da denke ich mir so, Alter, wie viel Kohle muss das Ganze abwerfen, dass er einfach die Prozente überall hier rumschmeißen kann? Also das muss ja ein Millionen-, Milliardengeschäft sein, wenn der da irgendwie das alles so raushaut. Und da würde ich gerne halt mal ab und zu mal sehen, wie so Geschäfte halt laufen halt einfach oder was sie halt machen. Ich meine, klar, dass sie jetzt wahrscheinlich jetzt nicht ohne Ende irgendwas zeigen, ist mir auch klar. Aber so ab und zu mal hätte ich das schon gerne mal gehabt.
Da kommt wieder dieser Comedy-Aspekt. Ne? Man hat halt seine Hauptschauplätze, die sich immer wieder wiederholen.
Eigentlich ist es wirklich wie so eine Sitcom, ne? Das ist echt so, ne? Wenn man mal so überlegt, du hast halt wirklich, ja stimmt, jetzt wo du es so sagst, ist echt wie so eine Sitcom. Aber halt einfach so im Krimi-Format, ja. Und du hast natürlich auch so ein bisschen den emotionalen Aspekt hast du natürlich auch, weil innerhalb der ersten Staffel ja sein Bruder stirbt und er dann nochmal zurück nach New York kommt, da ist es ja dann quasi so, da lernen wir ja dann auch seine Tochter kennen, die wir ja vorher eigentlich nur am Telefon kurz gehört haben. Ne? Also, weil er ja dann erstmal
genau
eine Kreditkarte brauchte, um die Nummer herauszufinden, damit er seine Tochter überhaupt in New York anrufen kann. Fand ich auch ganz witzig, den Moment in der Bank.
Aber selbst den Typen von der Bank, den sieht man in der zweiten Staffel auch wieder.
Ja, und der Fahrlehrer ja auch.
Und den Fahrlehrer auch. Also die Fahrprüfung fand ich mega gut. Also das,
ja. Und das ist schon wirklich gut. Und da kommt ja dann auch mal dieser familiäre Aspekt rein, was das halt auch mitmacht. Und da fand ich halt auch den Charakter dann auch wieder mal ein bisschen so spannender, weil wir ja dann auch erfahren, dass das Dwight eine Schwester hat, mit der er telefoniert. Und da lernen wir ja, wie gesagt, auch seine Tochter kennen. Und als es dann halt einfach mal so nochmal ein bisschen persönlicher wurde, auch wenn er natürlich dann diesen Eskalationsmoment in der Mitte hat, wo ihm was von seiner Tochter quasi suggeriert wird, was ihr angetan worden ist in der Jugend, wo er dann im Knast war. Also überhaupt, was das halt mit einem macht, wenn der Vater, der eigene Vater, über 25 Jahre im Gefängnis sitzt. Das wird ja auch in der zweiten Staffel auch nochmal kurz in der Rückblende thematisiert. Da sehen wir ja die Szenerie nochmal. Das fand ich sag mal, da wurde für mich der Charakter auch noch mal ein bisschen spannender, muss ich ganz ehrlich sagen, als dann einfach so diese persönliche Komponente, diese private Komponente noch mal mit reingekommen ist. Weil gerade so in den ersten Folgen, da habe ich mir schon so irgendwann mal gedacht, ja, okay, er läuft hier mit seinem Selbstverständnis rum. Es ist ja auch genauso das erste Mal, als er dann quasi auf diesen Walltrip trifft, als sie die erste Aussprache haben. Da habe ich mir auch so gedacht, also du kommst aus einer fremden Stadt, in das Territorium von jemand anders und spielst dich so auf. Und da habe ich mir also gedacht, puh, schwierig. Und vor allem, das wird ja auch noch von Mitch, den kann der ja schon, das wird ja auch noch thematisiert. Ja, das war aber sehr diplomatisch jetzt von dir. Und er sagt ja dann noch, ich habe nie gesagt, dass ich Politiker bin.
Ja, aber obwohl er ja kein Politiker eigentlich ist, spielt er es wird ja zum Schluss eine Familie. Es ist ja eine, auch wenn es keine Mafia wirklich mehr ist, den Persönlichkeiten her, ist es von der Struktur her trotzdem noch das. Und er ist halt das Oberhaupt dieser Familie. Und dafür, finde ich, macht er es aber sehr souverän. natürlich. Ja,
das auf jeden Fall, aber
Diplomatie ist, halt, Diplomatie ist nicht seine Stärke. Das sieht man bei dieser Verhandlung.
Ja,
aber er ist, also wenn er was macht, dann macht er das mit beiden Füßen und nicht nur mit einem. Er ist voll da dann, ne?
Das ist richtig. Also ich meine, das kann man ja ihm dann ja nicht vorwerfen, ne? Also er ist dann schon da, aber man merkt natürlich schon, okay, damit provozierst du halt auch, ne? Und damit provozierte sich halt auch den Zorn von Waltrip herauf, wo es ja dann auch dazu kommt, dass der dann halt das auch nicht auf sich sitzen lässt halt, ne? Das muss man halt auch ganz klar sagen. Also wie er es ja selber sagt, ne? Also Diplomatie sieht da so ein bisschen anders aus.
Was ich aber ganz interessant fand vom Storytelling her, ist, dass dieser Waltrip in der zweiten Staffel überhaupt keine Relevanz mehr hat. Man würde ja denken, wenn der da agieren kann, wie er will, wird er mit den höheren Leuten, mit denen Dwight ja dann zwangsläufig in der zweiten Staffel dann auch in Konflikt kommt, dass der da auch irgendwelche Deals hat. Aber namentlich wird der gar nicht mehr erwähnt.
Das ist im Prinzip so, ich meine, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, ich meine, der ist zwar immer mal da in der ersten Staffel, aber die Riesenrolle spielt er ja eigentlich auch nicht. Also das passiert ja immer irgendwo am Rande. Und ich fand auch ehrlicherweise diese Eskalation im Finale, wenn man so möchte, das war ja auch relativ kurz. Also das war ja jetzt nicht so, dass das jetzt sich über die ganze Folge gezogen hat. Also das waren ja die letzten paar Minuten von der Folge, wenn man so möchte. Und theoretisch oder eigentlich hatte man so den Eindruck, okay, das ist jetzt mit dem Charakter passiert, okay, Schluss. Der Storystrang ist abgegolten quasi so, ne? Das ist jetzt außen vor. Ja, ich meine, das kann man vielleicht so ein bisschen als Manko sagen, ne? Aber gut, die andere Seite ist vielleicht, wenn Waltrip halt wirklich so dieser von der Rockerbande halt wirklich der war, der halt ganz oben stand, okay, wenn der weg ist, vielleicht verfliegt. Also man hat das ja auch schon im Finale gemerkt. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als ob der da mit 100 Verbündeten da aufgetaucht ist. Das war ja auch nur maximal zwei Hände voll. Mehr waren das ja auch nicht. Also vielleicht hat er sich auch größer aufgespielt, wie er eigentlich war. Kann natürlich auch sein, ne?
Man weiß es nicht.
Ja, obwohl ich an sich so den Charakter fand ich schon ganz, ganz interessant eigentlich. Also dieser Waltrip. Also auch fies teilweise sehr. Und sein Ende war auch ein bisschen fies. Also was da Dwight mit ihm gemacht hat.
Ich finde, das macht die Serie aber auch, also für mich persönlich interessant. Dadurch, dass die Gewalt oder die Gewaltverherrlichung nicht der zentrale Punkt ist in dieser Serie, sondern deutlich die Charaktere und die Charakterentwicklung da eigentlich im Vordergrund stehen. Ne? Bei so einer Geschichte, also ob man das immer beiläufig mit dabei, dass solche Ausschreitungen dabei sind, aber dadurch, dass das halt nicht der Augenmerk ist und auch nicht so extrem langgezogen wird, wie du gerade schon gesagt hast, dass es eher kompakt gehalten wird, macht die Serie für mich total interessant. Das kann jetzt sein, dass ich einfach schon zu alt bin und nicht mehr dieses ganze draufgehaue durchgängig brauche. Aber so an sich ist das genau das, was ich mir von der Serie genau, was ich da erwarte von.
Ja, ich glaube, man wird es halt auch ehrlicherweise Sylvester Stallone jetzt mit paar 80 dann auch irgendwann nicht mehr abnehmen, wenn der da permanent nur rummetzeln würde mit den Pistolen oder sowas. Das wäre dann ein bisschen unglaubwürdig. Also er versucht das natürlich schon ein bisschen auf andere Art. Aber das ist auch, wie du schon sagst, das ist halt auch, das macht die Serie auch ein Stück weit aus. Und gerade halt auch in der zweiten Staffel wird das ja auch noch mal mehr ausgespielt. Also da werden ja noch mal mehr Figuren, also die wandeln sich ja auch schon so ein bisschen dann über die Zeit. Also wenn ich allein so diesen Kiffer-Dude aus der ersten Folge noch sehe, wie der dann in der zweiten Staffel auftritt. Also ganz anders, ganz anderes Auftreten und so weiter. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, ist ehrlicherweise, weiß nicht, wie es dir so ging mit dem Übergang, weil ja, es wurde ja schon so ein bisschen mit Stacy, also mit dieser ATF-Agentin, hatte man ja schon so den Gedanken, okay, das ist jetzt nicht nur gerade am Anfang vielleicht nur so eine Liebelei für eine Nacht. Also ich hatte da schon so das Gefühl, okay, die verstehen sich eigentlich und da könnte vielleicht auch ein bisschen mehr gehen, aber das wandelt sich ja dann auch so ein bisschen in der Staffel dann auch, weil ja dann noch diese, wie heißt die gute Dame von dem Reiterhof dann noch auftaucht, Margaret auftaucht und wo da ja dann eher so die Liebeleien quasi so hingehen, sage ich jetzt mal. Und Stacy wird ja also ich weiß nicht, so in der zweiten Staffel so ein bisschen ausgespart, oder?
Ja gut, man hat den Hauptkonflikt am Anfang der zweiten Staffel, dass er quasi da anschließt, wo das Finale der ersten aufgehört hat, dass Dwight festgenommen wird vom ATF,
ja,
von ihr, und er dann sich vor Gericht behaupten muss.
Er vertritt sich selbst.
Es hat aber auch so einen Grund, warum er sich selbst vertritt. Yeah. Und weil gesagt wird, er hat sie bestochen für diese Information. Das hat er ja nicht.
Mm.
Ich hatte auch nochmal die Definition von Bestechen wirklich nochmal geguckt gehabt. Also die eigentliche Definition davon heißt, ich gebe irgendjemandem was und möchte dafür eine Gegenleistung haben.
Aber gut, das hat er ja bei ihr gar nicht gemacht.
Genau, also ich meine, ich bin kein Anwalt, aber das wäre mein Hauptargument gewesen eigentlich, dass...
Ja, genau. Also ich meine, das war halt eher so, könnte man sagen, das ist halt unglückliches Timing gewesen, dass sie halt eine Nacht miteinander verbringen und irgendwie Gefühle vielleicht füreinander haben. Und danach stellt sich heraus, okay, das ist ein Mafia-Pate, der jetzt auf einmal hier ist und hier auch irgendwelche Geschäfte treibt, die jetzt nicht so gut sind. Also ja, also rein rechtlich,
Aber selbst das, ich meine, dass sie beiden zwar eine Liebelei hatten, aber dass es bei denen halt nicht funktionieren kann, dass da gab es ja auch eine Szene, und die das super auflöst, das Problem mit den beiden. Also von daher vermisse ich da jetzt gerade auch nichts.
Ne? Nee, aber mich hat's dann schon gewundert, dass so ein bisschen auch gerade noch jetzt im Rewatch noch einmal, dass sie in der zweiten Staffel da schon so nach dem Beginn ja fast kaum zu sehen ist. Also sie ist ja wirklich kaum noch präsent in der Staffel. Also taucht schon ab und zu mal auf in so kleinen Szenen, aber es ist ja wirklich sehr, sehr vereinzelt, sage ich jetzt mal. In der zweiten Staffel haben wir dann eher noch andere Leute, die noch auftauchen, denn auf der einen Seite will natürlich Chicky immer noch irgendwie was haben dafür, dass er Dwight nach Tulsa geschickt hat. Aber wir haben auch noch neue Charaktere, die auftauchen, nämlich unter anderem Frank Grillo, den kennt man ja auch aus dem Marvel Cinematic Universe. Oder ich glaube, er ist ja jetzt auch in der aktuellen Staffel von Peacemaker mit dabei, ne? Also ja, in der zweiten Staffel von Peacemaker auf RTL Plus.
Er war sowohl in Superman
und auch, ja, stimmt, Superman
und,
hat er
und
ja
auch und in Creature Commandos hat er ja auch den Rick Flag Senior gespielt.
Genau, der spielt nämlich hier Bill Bevilacqua, auch quasi so ein, ja, wie soll man das sagen, auch so ein Gangster-Boss, der halt da in der Gegend von Tulsa eigentlich so das Sagen hat. Also er sagt ja immer, ja, Tulsa gehört zu uns, obwohl das ja auch nie so ganz, ja, gezeigt wird, sage ich jetzt mal, aber okay. Und wir haben noch einen neuen Charakter, der auftaucht, Carl Thrasher, gespielt von Neil McDonough, der zusammen mit Ming quasi auch so eine, ja, Grasfarm, ne, ist das, glaube ich, oder was machen sie da? Ja doch, ich glaube, es war aber auch Gras, ne.
Aber er ist eher so der Ölmagnat, der da so ein bisschen den Fuß drin hat, ne?
Ja, so ein Zeitgeschäft quasi, genau.
Genau. Ich meine, er gibt das ja auch zum Schluss mehr oder weniger ohne großartigen Kampf auf, dieses Geschäft, ne?
Ja, der ist. Ja, gut, viel Gegenwehr kann er nicht leisten, das ist richtig.
Er hat sich halt die falschen Partner ausgesucht. Das ist ja, halt das Problem gewesen von ihm. Aber also der ist ja in Oklahoma, wo ja teils dazugehörig ist, schon sehr hoch angesehen auch. Also das ist, für den ist das alles so, dieses, das wird ja auch in der Serie gesagt gehabt, ne, dass das Mafia oder das Untergrundding für ihn halt nur ein Spiel ist und nicht sein Hauptgeschäft. Ne? Und das sieht man auch eigentlich ganz gut, dass er häufig nicht weiß, wie er am besten agiert, wenn er halt nicht mit seinen Partnern unterwegs ist.
Obwohl man natürlich auch schon in diesen ersten Aufeinandertreffen der beiden, also von Dwight und Thrasher, schon merkt, okay, das sind irgendwie so zwei Alphas, die so aufeinandertreffen. Da will keiner irgendwie einen Millimeter nachgeben oder sowas. Also ich fand das aber auch immer sehr amüsant, wenn die beiden irgendwie aufeinander getroffen sind, weil das immer, ich weiß nicht, da war halt immer so Spannung in der Luft, weil da keiner, ja, ich immer so richtig, ich gebe nicht nach oder irgendwie sowas. Das fand ich immer stark.
Ich glaube auch noch nicht, dass der Konflikt zwischen den beiden vorbei ist.
Ja, stimmt. Der lebt ja noch, ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, und aber, es wird, ja.
Aber ich finde immer, New York ist immer ein ziemlich großes Thema. Und ich habe mal geguckt, wo Tulsa überhaupt liegt, so in Amerika. Weil das ist so ein Ding, da weiß man gar nicht, wo ist das da? Aber das liegt halt in Oklahoma und Oklahoma liegt halt zwischen, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Zwischen.
Das waren gleich irgendwie 2000 Kilometer entfernt, ne? Also das ist schon relativ, oder schon eine große.
Also in der Ost-West-Ausrichtung ist das ziemlich zentral.
Okay.
In der Nord-Süd-Ausrichtung eher nicht so. Das liegt halt zwischen, es liegt halt nördlich von Texas und bisschen östlich von New Mexico und
aber schon recht zentral, so wie sich's anhört, so ein bisschen.
Ja,
ne?
genau. Ist aber, also. Und Tulsa ist von der Stadt her auch nicht so interessant. Also ich hätte da mal geguckt, was es da so gibt, aber das ist.
Deswegen war Dwight wahrscheinlich auch nicht so begeistert, als er dahin geschickt wird.
Nee, also die.
Ich glaube, er fragt ja sogar auch erst Tulsa, was ist das, ne? Oder sowas, ne? Eine Stadt in Oklahoma.
Ja, also es ist aber die zweitgrößte Stadt in Oklahoma mit seinen 400.000 Einwohnern. Ne? Also das ist nicht sehr groß. Am Ruhrgebiet orientiert ist das ungefähr, also deutlich sogar noch mal 100.000 Einwohner kleiner als Dortmund. und da, ich glaube, das Interessanteste an dieser Stadt ist einfach, dass es auch an der Route 66 liegt. Es ist sehr ziemlich gut angebunden. Es hat auch einen eigenen Flughafen.
Und der benutzt ja Goody nicht, weil er Flugangst hat, der fährt mit Zug.
Über den haben wir noch gar nicht geredet. Ich fand das total clever, dass sie diesen die rechte Hand von Pete und von Chicky dann einfach.
Ja, können wir ja nachher nochmal, weil das Ende von der zweiten Staffel ist ja auch ein bisschen, kam auch überraschend. Also jetzt auch im Rewatch nochmal, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, ehrlicherweise.
Also das ist.
Aber weil der First Watch schon ein bisschen her war.
Die zweite Staffel lief knapp jetzt vor einem Jahr wieder, ne?
Vor einem Jahr, ja. Ja. Und ich habe die ja relativ zeitnah geguckt. Nee, ja, es ist halt auch, bei so vielen Charakteren verschwimmt halt auch vieles so ein bisschen. Also manchmal vergisst man auch so ein paar Sachen, weil halt einfach auch teilweise so viel passiert, auch wenn sich gewisse Storystränge natürlich schon so komplett so über die Staffeln drüber ziehen. Aber es passieren halt auch so viele Einzelmomente, die man manchmal gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, ne? Also, das ist halt einfach so. Aber trotzdem halt wirklich auch, also, was man sagen kann, die zweite Staffel hat ja auch eine Folge mehr wie Staffel 1, sie hat ja 10 Folgen. Und, also trotzdem aber unterhaltsam, immer noch auf demselben Niveau. Und man hat ja auch gemerkt, dass die zweite Staffel nochmal alles ein bisschen größer irgendwie gemacht hat. Es ist also von allem nochmal mehr. Ne, Bodhi hat jetzt ein neues Geschäft, was größer ist, mit einem eigenen Tonstudio natürlich, was auch nochmal wichtig wird im Laufe der Serie, in der zweiten Staffel. Sie erweitern ja auch ihr Portfolio. Also Dwight macht ja immer mehr neue Geschäfte, dann geht es irgendwie um Windräder und andere Sachen. Also es wird auch noch ein Autohaus vereinnahmt oder eine ganze Kette. Also da gibt es so viele Sachen, die jetzt hier in dieser zweiten Staffel dann auch noch mal an Geschäften dazukommen. Plus halt auch immer wieder dieser Konflikt halt zwischen diesen anderen Parteien, sei es jetzt Treasure, Bevelacqua oder auch Chicky, wo es ja dann auch darum geht, wie ist Chicky überhaupt als Anführer? Also da geht es ja dann auch um Vince, der sich mit den Capos in New York trifft und vorschlägt, Chicky sogar abzusetzen als Führung der Familie. Also da hast du ja dann nochmal einen Konflikt innerhalb dieser Gangster-Familien quasi, also wo du ja auch merkst, da ist auch Konfliktpotenzial untereinander. Und es geht natürlich auch noch auf einer persönlichen Ebene, weil mit Tysons Vater dann auch noch was passiert in dieser zweiten Staffel, wo es dann auch nochmal persönlich wird, wo es auch um Tyson nochmal spezieller geht, fand ich auch ganz interessant. Ich finde es ja auch ganz witzig, dass sein Vater Mark quasi mitspielt, und den gibt's auch schon in der anderen Tyler Sheridan-Serie, Mayor of Kingston, spielt er nämlich auch mit.
Auch im gleichen Charakter?
Oder? Nee, da spielt ein Gangster, da spielt ein Gefängniswärter. Also leider ein anderer. Das wäre natürlich cool gewesen, aber da hätte er hier einen anderen Job haben müssen.
Ich möchte auch mal auf Bodhi zurück.
Ja, können wir gerne machen, klar.
Der ist ja an sich nicht nur in seinem Grasgeschäft tätig, er ist ja auch irgendwie, er klaut ja auch irgendwie NTFs.
Ja, stimmt. Das kommt ja auch so nebenbei halt einfach, ne?
Und da fällt dieser Satz, ich habe früher mal im Silicon Valley gearbeitet. Das ist eine Anspielung auf eine Sitcom, wo er mitgespielt hat.
Ach, da hat er tatsächlich mitgespielt.
Der hat in Silicon Valley mitgespielt.
Okay.
Fand ich ganz clever reingepackt einfach. Ja,
der Name, also die Serie, ich bin der Meinung, irgendwie mal was gehört habe ich mal davon, aber ich glaube, gesehen habe ich sie nie.
Er hat ja gesagt, hat schon mal in einem Startup gearbeitet, aber genau da auf diese Serie wird darauf angespielt.
Ah, okay, also. Das ist eine schöne Anspielung auf jeden Fall, ja. Also wenn man die Serie wahrscheinlich gesehen hat, umso schöner halt, ne?
Ich habe es auch recherchiert. Ich habe Silicon Valley auch nur ein paar Folgen geguckt. Aber mich hatte im Hinterkopf, dass der da mal mitgespielt hat.
Ja, vom Namen her, also klar, dass es den Ort auch natürlich gibt, aber so ein bisschen, ja, jetzt wo du sagst, okay, ja stimmt, da gab es mal eine Serie, ja, ist richtig.
Nee, das gerade ist auch gar, ist bei IMDb mit 8,5 bewertet. Also
das ist aber stark.
Scheint auch nicht so schlecht zu sein.
Das ist aber stark. Ja, und was in der zweiten Staffel ja nochmal größer geworden ist, ist einfach so dieses Familienthema von Dwight, weil da ja sowohl seine Schwester als auch seine Tochter zu ihm nach Tulsa kommen und da auch diesmal eine etwas größere Rolle spielen wie noch in der ersten Staffel. Also die sind auf jeden Fall deutlich präsenter, weil halt die Gefahr gerade zu Beginn in New York zu groß für die beiden geworden ist, ne?
Genau.
Oder zumindest für seine Tochter.
Aber dieser Konflikt ist ja in dieser mittleren Episode der ersten Staffel schon entstanden, ne?
Ja, also das war halt auch wirklich damals so ein Moment, wo ich dachte, oh, okay, das kam ja jetzt komplett aus dem Nichts.
Nee, aber ich fand die Folge auch echt gut. Also die war
eine starke Folge.
Sehr emotional, passte nicht zu der restlichen Tonalität, aber passte halt in diese Serie gut rein. Ne?
Genau.
Fand ich stark.
Ja, da können wir ja vielleicht dann nochmal so kurz auf Goody kommen, weil das ja auch auf das Ende von der ersten Staffel anspielt quasi, weil Goody ist ja quasi eigentlich ein Handlanger mit von Chicky, also in New York, versteht sich aber gut mit Dwight, weil die schon lange zusammenarbeiten, also die kennen sich halt schon sehr, sehr lange und Dwight quasi stellt ihn ja vor die Wahl so am Ende von der ersten Staffel, entweder bleibst du bei Chicky oder kommst hier zu uns. Und man muss natürlich sagen, Goody war schon im Vorfeld schon ein bisschen bei Dwight unterwegs. Also er hat da schon ein bisschen mit die Geschäfte in der ersten Staffel mitgeführt. Und man hat schon, also ich habe mir schon gedacht, okay, dass der jetzt nicht bei Chicky bleibt, das war mir schon irgendwie klar, weil der halt auch gut in die Gruppierung rund um Dwight passt. Und die haben auch eine gute, also der ergänzt halt auch Dwight ziemlich gut, weil er dann schon nochmal einer ist, der wahrscheinlich so, wenn Dwight halt gerade nicht da ist, halt so die Geschäfte gut weiterführen kann. Also weil der halt auch einfach weiß, wie so dieses Business halt läuft. Und ich finde ihn auch als Charakter ziemlich, ziemlich cool. Der macht da immer schon gut. Ist auch sympathisch halt einfach, ne? Weil er halt sagt, ja, er fliegt nicht, weil er Flugangst hat, beziehungsweise, dass es ihm nicht gut geht. Obwohl er ja nach Atlanta ist, er, glaube ich, auch mitgeflogen dann. Aber da musste er, glaube ich, irgendwas Stärkeres nehmen. Da reicht das normale Zeug nicht, wenn er fliegt.
Ja, innerhalb der ersten Staffel hat er sich ja noch nicht richtig gelöst gehabt, ne?
Nee. Das kam ja wirklich dann, das war ja, glaube ich, sogar die letzte Folge, ne? Also wo er dann wirklich so dasteht und sagt, ja, entweder, wo Dwight ja sagt, entweder bist du für mich oder du bist für Chicky und dann wechselt er ja quasi symbolisch auch die Seiten, indem er halt einfach auf Dwights Seite übergeht. Ist natürlich auch ein bisschen respektlos Chicky gegenüber, muss man natürlich fairerweise sagen, aber ja gut. Vielleicht hat er langfristig mehr Potenzial bei Dwight gesehen als bei Chicky.
Und ich hatte eigentlich gedacht, in der ersten Folge von der zweiten Staffel, wo Dwight ins Gefängnis muss, hatte Goody gesagt gehabt, er übernimmt jetzt erstmal das Geschäft, dass das eventuell auch nochmal so ein Konfliktpotenzial werden könnte. Gab es aber dann doch nicht.
Ja, wird das relativ schnell ausgehebelt, ja.
Vielleicht kommt das ja nochmal auf, weil die beiden halt von ihrer Position her schon ziemlich gleich sind.
Ja, gut. Ich glaube, wenn man es so will, wenn man so in die Vergangenheit zurück, haben sie wahrscheinlich auch mehr oder weniger dieselben Positionen ja inne gehabt. Also die sind schon sehr, sehr ähnlich, was das angeht. Ne? Das stimmt schon, da hast du recht. Also da könnte es zumindest in Zukunft Konfliktpotenzial geben. Ja. Ja, und wir haben ja vorhin schon die Figur Armand angesprochen, der sich ja in der ersten Staffel als ein auch alter Wegbegleiter von Dwight herausstellt, der aber, nachdem Dwight ins Gefängnis gekommen ist, quasi New York verlassen hat und damals schon nach Tulsa ist, also schon lange in Tulsa lebt, bevor Dwight überhaupt aufgetaucht ist. Und dann irgendwann erkennen die beiden sich und haben dann auch erstmal so ein bisschen Konflikt miteinander, bis sie da, also ich finde, fand das eigentlich in der ersten Staffel relativ gut aufgelöst, wie Armin dann sagt, ja, ich dachte, du willst mich umbringen, und so weiter und so fort.
Naja, Armin sieht ihn ja am Ende der ersten Episode und denkt, er ist geschickt worden, um ihn kalt zu machen.
Ja.
Und er geht natürlich direkt in die Angriffsposition.
Ja.
Und da merkt man auch wieder diesen Charakter einfach, ne? Der ist sehr vorsichtig und möchte ganz schnell Konflikte gelöst haben und denkt nicht viel drüber nach und handelt sehr schnell.
Ja.
Und das ist halt was sich durch die Serie mit diesem Charakter auch so durchzieht. Ne? Er handelt schnell, ohne richtig nachzudenken.
Mhm. Und das fand ich ehrlicherweise in der zweiten Staffel auch ein bisschen unglücklich mit seiner Figur. Also ich meine, er kriegt zwar am Ende wieder seinen Turn, also er wird zumindest dann wieder so in Stellung gebracht, dass er wieder so Teil der Gruppierung ist. Aber ich fand ihn als Charakter in der zweiten Staffel schon sehr, sehr anstrengend, wie er da andauernd. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so, wie du sagst, der ist halt sehr im Moment und denkt halt nicht einfach über die Zukunft drüber nach. Ja, also jetzt, wo du so sagst, ja, weil ich fand den schon wirklich da, ach, Armin, warum machst du das jetzt schon wieder? Also da habe ich mir so gedacht, Mensch, ne?
Ach. Aber ich meine, dass er in der zweiten Staffel so agiert, das wurde ja in der ersten Staffel schon so in die Bahn gezogen, ne? Familie verlässt ihn, er darf keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern haben. Das macht was mit einem. Das kann ich total verstehen, dass er da so agiert, wie er da zu dem Zeitpunkt dann agiert, dass er dann noch weniger nachdenkt. Also an sich passt das zum Charakter, aber es war trotzdem sehr anstrengend, dem dabei zuzusehen.
Ja, dieses Impulsive, fand ich irgendwie auch ehrlicherweise, also mir hat das nicht so gefallen, sein Part in dieser zweiten Staffel, weil ich konnte es verstehen, es wird ja auch, du hast ja gerade gesagt, es wird ja auch dargestellt, was halt in seinem Leben passiert, aber das war mir halt einfach irgendwie, weiß nicht, das hat mir irgendwie nicht so gefallen, dieser Part, also da gab es halt die anderen zwischendrin, wo ich wirklich gesagt habe, ja, das war in Ordnung halt, aber der hat mich ehrlicherweise in der zweiten Staffel auch ein bisschen gestört, dieser Handlungsstrang rund um ihn.
Ich hätte ja auch gedacht, dass er eliminiert wird am Ende der zweiten Staffel, aber dass da noch dieser Turn kommt und er trotzdem und dann frei ist von jeglicher Schuld bei Dwight, das lässt mich wieder hoffen, dass der Charakter vielleicht eine etwas positivere Entwicklung in der dritten Staffel jetzt macht.
Ja, also ich finde es ja auch interessant, dass beide Staffeln auch ähnlich enden. Ne? Also
es gibt viele Momente, die identisch sind. Ne? Man hat zum Beispiel in der ersten Staffel, auch in der zweiten Episode direkt, da fährt Dwight ja zu Bodys Lieferanten und möchte mit dem neuen Deal ausmachen. Und da haut er sich ja ganz viele Cracker mit dieser Aprikosenmarmelade rein, die ja voll ist mit THC. Und er hat dann ziemlich gute Stimmung auf jeden Fall auf dem Rückweg. Und da kommen halt Gespräche im Auto zustande, die sehr in den Comedy-Bereich driften. Genau so eine Szene hat man in der zweiten Staffel auch.
Stimmt, ja.
Da hat er sich vorher irgendwie 5-6 Lollis reingehauen mit
den Erzählen.
es ist lustig, aber ich glaube, sowas sollte jetzt in der dritten Staffel nicht nochmal kommen, damit sich das nicht abnutzt, glaube ich.
War das nicht auch mit dem Honig in der ersten Staffel? Also diesen Honig da ist hier auch bei dem Lieferanten hier. Du weißt schon was, wo er dann sagt, du weißt schon, was in dem Honig hier drin ist. Oder in der Marmelade oder was er da gegeben hat.
Aprikosenmarmelade.
Aprikosenmarmelade. Ja, genau. Ja, das war auch immer ganz witzig. Ja, das
war schon richtig gut eigentlich. Ne? Ja.
Ja, es ist halt, es wandelt halt immer so ein bisschen auf diesen Faden von, ja, wir nehmen uns nicht ganz so ernst und dann wird es mal wieder so ein bisschen ernsthafter. Aber ich finde, sie kriegen halt immer eine gute Mischung hin. Also es passt immer. Also es bricht irgendwie nie so mit der Erzählweise der Serie. Das passt halt immer schön dazu. Es lockert ja auch immer mal auf, wenn du so Momente hast, gerade wo es dann halt auch wieder vielleicht auch mal ein bisschen düster wird. Und du merkst ja auch ganz oft, okay, man könnte natürlich ja auch ganz viele Sachen einfach klären, wenn man einfach vernünftig miteinander reden würde, aber oftmals sprechen ja die Leute so ein bisschen aneinander vorbei. oder agieren einfach nur auf Hörensagen. Das ist ja, das fällt ja dann auch bei Bevilacqua so ein bisschen auf die Füße, dann auch, weil er halt auch irgendwie gesagt bekommt, ja, Dwight hat das gemacht und du machst jetzt das und der denkt, du willst ihn umbringen und er denkt, du willst ihn umbringen. Also es ist ja immer so ein bisschen hin und her, bis sich das dann so ein bisschen auflöst. Und ich muss auch sagen, also Chiki hat mich dann auch in dieser zweiten Staffel halt echt auch wieder so ein bisschen genervt. Also weil ich halt richtig so, also nicht genervt, aber du hast halt richtig gemerkt, okay, jetzt wo sein Vater nicht mehr da ist, der ist halt irgendwie nicht so ein reiner Anführer, der kann das nicht so richtig, ne? Also allein auch, es wird ja dann auch mit diesen Treffen quasi, als sie sich in Atlanta treffen wollen und am Flughafen hat er dann die Waffe noch dabei.
Wie blöd, ja, also, wie blöd, also aber das passt halt zu diesem Charakter, ne?
Ja, ja, deswegen sage ich ja, also da habe ich es richtig gemerkt, boah, also jetzt, also ne, der macht jetzt schon richtig viel falsch und trotzdem will er nicht irgendwie am Ende die fette Kohle von Dwight haben hier, obwohl er ihn dahin halt verfrachtet hat. Also das ist, weiß ich nicht, also es wird ja da, also Vince sagt's ja da, was bleibt für uns, ja, die Milchshakes, kriegt er ja dann auch gesagt in Atlanta, ne, kannst du mitnehmen. Und weil halt, ja, wenn ihr nichts macht, was warum wollt ihr dann einen Teil davon haben? Also das ist ja vollkommen klar. Also das ist,
ja, aber Chikis Charakter wird halt auch so dargestellt, als wenn das Kind ist, das er selber immer denkt, er kriegt nicht das, was er gerne möchte. Er ist sehr unzufrieden. Das zieht sich halt auch durch, ne? Also, ich meine, es wird ja auch irgendwie gesagt, er denkt, er war beim Militär, wobei er nur auf der Militärschule war. am Anfang trägt er noch das Toupet und dann versucht er ja, die Initiative zu ergreifen. Als dann rauskommt, dass sein Vater den Krebs dann doch besiegt hat.
Ja, weil er halt einfach weiß, okay, solange mein Vater lebt, werde ich jetzt hier nie als der Big Boss angesehen halt, ne? Also das ist halt vollkommen klar. Und man merkt ja auch in dem Gespräch von Vince mit den anderen Mafia-Paten da zusammen, dass Chiki scheinbar an sich ja auch nicht so unbedingt das ganz hohe Ansehen auch bei den anderen alle hat, ne? Weil die ja schon relativ schnell auch oder ohne große Widerwillen sagen, ja gut, ne, dann müssen wir halt Chiki irgendwie ausschalten oder sowas, oder Vince, wenn du das machen willst halt, ne? Also da ist ja jetzt, wenn die wirklich zu 100% hinter Chiki stehen würden, dann hätten die wahrscheinlich auch bei dem Treffen ganz anders reagiert, sage ich jetzt mal so, ne?
Wenn der ein besseres Ansehen, genau. Also das ist halt das Kind, was nicht richtig erwachsen geworden ist.
Ja, so ein trotziges Kind halt. Ich will jetzt hier der Boss sein quasi.
Genau, und genauso handelt er auch durch die ganze, durch beide Staffeln durch. Und ich meine, die zweite Staffel hört ja auch auf, dass er
das mit kam wirklich, das hatte ich wirklich nicht Lacken mehr auf dem Schirm. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Das wird aber auch, also die beiden Charaktere zusammen, das passt schon, auch wenn Bevilacqua ein bisschen erwachsener agiert, sind das aber beides.
Besonnener auf jeden Fall, ja. Ja.
Trotzdem sind es beides Kinder von den jeweiligen Bereichsleitern da.
Ja,
würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Oder Gebietsleitern von denen, wo sie vorher waren. Und die kommen halt gut miteinander klar und wollen dann halt natürlich auch trotzdem noch zusammenarbeiten. Ne? Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Das kam aber auch total überraschend.
Ja, vor allem, dass Bevilacqua da mitmacht, weil er hatte ja jetzt den Deal mit Dwight gemacht, das mit 50%. Ich glaube, zufriedener kann man, glaube ich, gar nicht sein.
Ja, eigentlich schon.
Ne? Ja. Also, und ja, ich glaube, also diese Kombination mit den beiden, das könnte auch nochmal zum Konflikt werden.
Hundertprozentig, ja.
Und Thresher ist ja auch noch da. Ich meine, wir wollen ja gleich noch den Teaser besprechen. Da ist ja, wird ja auch ein bisschen was angeteased.
Genau.
Und ansonsten, ja, Chiki, also sowohl mit Perücke als auch ohne Perücke fand ich den Charakter sehr schwer.
Ja, irgendwie insgesamt schon halt so. Ne? Es ist ein sehr anstrengender Charakter. Also ich meine, klar, wir haben es gerade schon gesagt, der soll auch schon wahrscheinlich so sein, ne? Aber halt, ja, so, also selbst ich konnte den jetzt auch nicht so ernst nehmen in vielen Momenten. Weil du dann halt selbst bei jemandem wie Vince zum Beispiel halt auch gemerkt hast, dass der selber irgendwann erkannt hat, okay, es bringt hier nichts, wenn wir permanent gegen Dwight feuern. Es ist halt besser, wenn wir uns arrangieren mit ihm. Ne? als so zu agieren, wie es halt Chigi gemacht hat, ne? Weil Chigi halt immer noch die Vorstellung hatte, okay, ich bin immer noch der Boss von Dwight und Dwight soll das tun, was ich ihm sage, aber das geht halt bei Dwight ins eine Ohr rein und beim anderen wieder raus. Also das interessiert ihn halt null und das sagt er ja auch ganz klar in der zweiten Staffel. Ihr habt mich hierher geschickt, ihr habt mich aussortiert und das ist hier mein Business, das ist hier meine Familie und ihr habt ja mir gar nichts zu sagen, ne? Und ja, und das konnte Chigi halt nicht auf sich sitzen lassen.
Ich meine, Chigi ist jetzt am Ende der zweiten Staffel erstmal ja auf dem Abstellgleis.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes, er darf ja auch nicht mehr fliegen nach der Aktion am Flughafen, steht er ja auf der schwarzen Liste. Und Vince hat ja gerade so das Sagen in dem Bereich. Ich finde, der macht das aber ganz gut eigentlich und ich glaube auch, dass er auf dieser Position auch eigentlich der Richtige da gerade ist. Die haben natürlich alle verschiedene Beweggründe, warum sie die so agieren, wie sie agieren. Ne? Also Vince wird wahrscheinlich anders agieren als Chigi, weil Chigi ist für ihn ist das wieder das Ticket zurück in die Familie. Und Vince will definitiv nicht mehr diesen Posten abgeben.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Von daher ist also der was in New York da passiert, könnte auch ganz interessant werden. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass der Ehemann von Tina in der zweiten Staffel überhaupt nicht mehr präsent war. Haben die sich da getrennt? Habe ich da was verpasst gehabt?
Ja, ich bin doch der Meinung, hat sie nicht gesagt, irgendwie, ja, er will mit dem Ganzen nichts zu tun haben und das, also es wurde, also ich glaube, es wurde nie so hundertprozentig ausgesprochen, aber ich glaube, es sollte schon suggeriert werden, dass er jetzt dass sie nicht mehr zusammen sind, ja. Also so wurde es für mich so, weil sie ist ja quasi alleine mit den Kids nach Tulsa gekommen und verschwindet ja dann auch wieder. Also das wird ja dann wahrscheinlich auch spannend, was dann in Staffel 3 passiert. Also, weil ich habe auch schon Setbilder gesehen, dass sie auf jeden Fall in New York gedreht haben. Also wird es auf jeden Fall auch wieder Szenen in New York geben, wo wahrscheinlich dann auch Tina, also Dwights Tochter, auch wieder eine Rolle spielt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das dann dieses familiäre Konstrukt wieder aufgebaut wird. Weil ich habe es so verstanden, dass quasi der Mann sich getrennt hat von Tina und die sie deswegen, dadurch, dass sie alleine war in New York mit den Kids, dann halt nach Tulsa gekommen ist. Aber wie gesagt, das Dwight hat sie ja dann im Prinzip ja auch wieder weggeschickt. Hat gesagt, ja, jetzt ist es in Tulsa zu gefährlich, jetzt gehen wir wieder lieber nach New York, da ist es weniger gefährlich.
Ich meine, er wird die bestimmt wieder zurückholen wollen, weil er will ja Familie haben. Aber er sagt auch die ganze Zeit, er will legale Geschäfte machen, aber wenn man den Teaser für die dritte Staffel sieht, dann das ist weit weg von irgendwas Legalem.
Also, nach außen hin vielleicht legal, ja. Ja, vielleicht können wir ja da kurz so ein bisschen auf den Teaser eingehen. So viel ist er, also er ist ja eigentlich relativ kurz gehalten, muss man sagen. Geht, glaube ich, gerade mal eine knappe Minute, nicht ganz. Also viel sieht man ehrlicherweise noch nicht. Was ja gerüchteweise, und das habe ich dir ja gesagt, da warst du ja ein bisschen überrascht, schon passieren soll, ist auf jeden Fall, dass in der dritten Staffel Samuel Jackson auftreten soll und dann auch sein eigenes Spin-off von Tulsa King bekommen soll, der Nola King. Sind wir auch mal gespannt, was dann seine Rolle wird in dieser dritten Staffel und vor allem, wie groß die ausfallen wird. Weil, ja, ich bin da gespannt. Das ist ja schon, also Samuel Jackson ist ja schon auch neben Sylvester Stallone ein sehr, sehr großer Name, was das angeht. Also ich denke mal schon, dass der da eine gewichtige Rolle, denke ich mal, spielen wird auf jeden Fall.
Dass man überhaupt ein Spin-off ankündigt mit einem Charakter, den man überhaupt noch nicht eingeführt hat.
Das sehr selbstsicher.
Das ist sehr selbstsicher. Aber da haben wir ja gerade schon oft drüber gesprochen gehabt. Das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass Chigi und, also es gab ja irgendwie so ein Treffen mit Chigi, Bevelacqua und Dwight, wo sie drüber reden, dass er quasi da in Tulsa machen kann, was er will. Aber dass die Idee, die er da jetzt verbreitet hatte, dass man das als Franchise für andere Städte in Amerika nimmt. Von daher wird sich das ja schon anbieten, dass dann auch stadtorientiert mit einem King wieder da verbindet, dass man, wie hier jetzt Nola King das zum Beispiel macht, aber ob es wirklich so ist, das wissen wir jetzt auch nicht. Vor allem sieht man Samuel L. Jackson im Teaser auch immer noch nicht.
Nee, also deswegen glaube ich auch gar nicht, dass jetzt vielleicht seine Rolle so riesig halt sein wird. Also ich glaube, die wird wahrscheinlich relativ klein sein. Vielleicht wird er ja wirklich nur in einer Folge mal auftreten oder irgendwie sowas. Wie man es ja auch oft macht, so als Backdoor-Pilot dann halt für die eigene Serie. Also ich bin da auch mal gespannt, also was er dann macht. Also was bisher nur bekannt ist, dass es ein Spin-off, wie gesagt, ist. Und darin spielt Samuel Jackson den Gangster Russell Lee Washington Jr., den es nach New Orleans verschlägt. Also da kommt ja deine These zum Tragen, dass er dann vielleicht in New Orleans agiert. Finde ich natürlich vom Ort auch wieder sehr interessant. New Orleans hat ja auch gewisse Eigenschaften, die immer sehr, sehr präsent sind. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was sie dann daraus machen. Also ich meine, Samuel Jackson, gut, der wird die Serie schon tragen, ähnlich wie Sly jetzt auch bei Tulsa King macht, ohne Frage.
Ich glaube, Samuel Jackson passt auch gut in dieses Setting rein. Also ich mag New Orleans, also vom Setting her. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Das könnte echt was Gutes werden. Warten wir mal ab.
Ja, also ich hab jetzt gerade nur so ein bisschen, also es hört sich schon so an, dass es sehr, sehr ähnlich wird wie Tulsa King. Also wenn man so hört, dass er auch nach langer Zeit in seiner Heimat, also New Orleans soll dann wahrscheinlich seine Heimatzeit zurückkehrt und dann auch, dass er seine zerrütteten Verhältnisse zu Familie und einstigen Freunden wieder versucht zu kitten. Also ist ja im Prinzip ähnliche Prämisse, wie es jetzt auch bei Tulsa King quasi auch mit White Man Freddy ist. Also der ja im Prinzip die dasselbe quasi hat. Also, aber warum auch nicht? Also ich meine, anscheinend scheint es ja bei Tulsa King gut zu funktionieren. Dann sieht man ja im Teaser jetzt auch noch, dass sie anscheinend ja in eine Distillerie investieren. Da sieht man ja auch ein kurzes Bild. Also scheint das auch, das Business noch mal ein bisschen größer zu werden. Bin ich auch mal gespannt. Also überhaupt bin ich erstmal gespannt, wie der Teaser, wie dieser Cliffhanger von Staffel 2 überhaupt aufgelöst wird, weil wir haben es ja vorhin schon gesagt, die Staffeln enden ja relativ ähnlich. In der ersten wird er festgenommen, in der zweiten auch irgendwie von Leuten abgeführt, aber zumindest wird es irgendwie nicht offensichtlich gemacht, ob das jetzt irgendwie eine Polizei ist, FBI oder irgendwie sowas. Er sitzt halt einfach nur in einem Verhörraum, bekommt halt, wie es halt immer so ist, einen Scheinwerfer ins Gesicht und wir sehen halt eine Figur im Schatten, die sagt, jetzt arbeitest du für uns. Wer auch immer das ist. Ne?
Das weiß man nicht. Also ich hatte die Vermutung, man sieht es im Teaser auch nur ganz kurz, Kevin Pollock in einem Anzug, in einem sehr sterilen Raum. Das passt zu dem Setting, wo es zum Schluss Dwight war. Vielleicht löst man das damit dann auf. Rein von der Optik her könnte es irgendeine Behörde sein, von irgendwie vielleicht FBI, CIA ja, oder sonst was.
Wirklich, ja.
Ich meine, Ende der ersten Staffel wurde er ja festgenommen von der Polizei. Von daher.
Naja, es wurde halt offen gelassen, so ein bisschen. Also ja, wir wissen es halt nicht so richtig, wer oder was ihn da festnimmt. Also wird wahrscheinlich auch spannend werden, wie es dann aufgelöst wird. Jetzt in der dritten Staffel.
Und man sieht auf jeden Fall noch, in der dritten Staffel wird irgendwie da was mit Tyson wieder passieren. Da gab es, also zumindest steht er in der Reihe mit seinem Vater. Der wird wohl auch irgendwie mal wieder mit von der Partie sein, wenn da.
Vielleicht wird er ja endlich fester Teil der Gruppe.
Das kann vielleicht sein, das weiß
man
nicht.
Er kann dann im Casino das Klo reparieren.
Ja. Aber man sieht, dass Tyson verprügelt wird und man sieht einen Schuss, ob der jetzt Tyson trifft oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Man sieht auch wieder Thrasher, ist wieder mit dabei, Bevilacqua wird auch wieder eine Rolle spielen. Das war aber klar, dass die beiden wiederkommen.
Ja, nach dem Ende, dass Bevilacqua da jetzt nicht komplett verschwindet oder also es wäre jetzt auch merkwürdig gewesen, wenn er auf einmal nicht mehr da wäre, sagen wir es einfach mal so. Also das passt nach dem Ende schon, aber du könntest auch ein bisschen mit deiner Vermutung recht haben. Du hast ja off-record gesagt, ob das vielleicht Robert Patrick war, den man da gesehen hat.
Ne? Bei der Distillerie, ne?
Ja, und wenn man nämlich hier bei Google die Besetzung eingibt, da steht er mit dabei. Und das ist immer schon ein gutes Anzeichen oder gutes Indiz, dass er vielleicht dann auch wirklich mitspielt. Also möglich. Möglich. Also
ich hätte Lust, ihn mal wieder zu sehen.
Ja, ne? auf jeden Fall. Der spielt ja auch so in Peacemaker Staffel 2 mit, ne?
Er hat auch in der ersten Staffel schon mitgespielt, aber die Rolle, aber er ist jetzt ein bisschen präsenter. Zumindest in den ersten zwei Folgen war er präsent.
Er ist ja der Vater von Peacemaker, ne? Spielt er, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, ich sehe den auch immer noch gerne. Also der hat ja auch in Reacher, da ja auch schon mitgespielt gehabt in der, ich weiß gar nicht, zweiten oder dritten Staffel. Also ja.
Die meisten Leute kennen ihn halt aus Terminator 2, ne?
Das Gesicht assoziiert man sofort mit T2. Das ist auf jeden Fall so, ja, das stimmt. Ja, und ja, viel mehr, ja, sieht man im Teaser eigentlich gar nicht. Also es ist halt so ein typischer Teaser, der ankündigt, worum es geht. Also ich finde es erstmal allgemein klasse, dass es überhaupt eine dritte Staffel gibt. Also ist ja, wie gesagt, Sylvester Stallone ist ja wirklich auch nicht mehr der Jüngste, dass der da trotzdem immer noch so hinterher ist und diese Serie dreht. Aber ich glaube, der hat auch Spaß einfach an der Rolle, die er da spielt. Also ich glaube, der hat da einfach Bock drauf, so ein paar Monate im Jahr diese Rolle zu spielen. Ich meine, er ist ja auch permanent am Essen und Trinken und Cappuccino und Espresso. Also das wäre auch was für mich. Also Talza, also Paramount hier, ihr könnt mich auch einladen. Ich setze mich da auch hin und trinke permanent Espresso oder Wodka und baller da irgendwelche Leute über den Haufen.
Also bei diesen Espresso Tassen, ne? Dieser Mann, der hat ja Pranken, die sind
Wahnsinn,
riesig,
ja.
Ne?
Ja,
dass der überhaupt schafft, diese Espresso Tasse mit zwei Fingern zu nehmen, ne? Das ist.
Ich finde, das hat man halt auch sehr deutlich am Ende von der ersten Staffel gesehen, als er also diesen Wardrip hochhebt und dann einfach so gegen die Wand drückt, also und dieser Charakter, also dieser Darsteller des Wardrips, der ist ja etwas kleiner, Richie Coaster heißt der. Der ist ja etwas kleiner oder ist ja kleiner wie Sylvester Stallone. Und da hast du richtig so diese, weiß ich, die Unterschiede von den Ausmaßen gesehen. Der so groß, der so klein und diese, und erhalten ja dann so quasi so am Hals quasi so fest und da denke ich, also von Sylvester Stallone möchte ich auch keine gescheuert bekommen haben. Selbst jetzt immer noch nicht, mit über 70, fast 80.
Bin ich bei dir, da gehe ich auch lieber in Deckung, wenn da was kommt. Also, aber in der ersten Staffel gab es ja auch die, das haben wir ja schon gesagt, ne, diese Szene, wo dann auch wirklich mal agiert wird.
Mhm. Ja, es sind halt immer so kleine Momente und das passt ja auch vollkommen. Also das reicht ja auch, weil ja die Serie dann eher durch die Figurenkonstellation dann eher trägt als durch diese Action-Momente. Ne? Also sie haben eine echt gute Mischung, was das Ganze angeht. Also ich finde, die zweite Staffel steht eigentlich auch der ersten, was das angeht, in nichts nach. Also die machen da schon gut.
Nicht.
Und sie machen es auch sukzessive halt, wie gesagt, größer, indem sie ja von Donny jetzt das Autohaus quasi vereinnahmt haben und so weiter. Also es wird alles immer punktuell ein bisschen vergrößert. Es kommen immer wieder neue Leute dazu. Und gerade, wie gesagt, auch mit dem Ende von Staffel 2 mit der Konstellation, die dann aufgemacht wird, was dann so passiert. Es ist sehr, sehr interessant, was dann jetzt in Staffel 3 zukommt. Also das ist wirklich eine Serie, die kann ich mir, hoffentlich geht die noch ein paar Jahre weiter. Also da möchte ich noch lange, lange Freude dran haben.
Das hoffe ich auch. Also da darf es ruhig noch mehr geben. Also ich finde auch, das hatte ich ja schon erwähnt, ne? Also die Songauswahl ist zwar stellenweise echt mit der Faust aufs Auge. Ich meine, in der ersten Staffel bei dieser expliziten Szene natürlich. In der zweiten Staffel, da kriegt die Gang ja neue Anzüge für dieses Benefiz.
Stimmt.
Für diese Benefizgala.
Ja.
Und was passt da Besseres als Song natürlich Sharp Dressed Man von ZZ Top, ne? Also.
Ja, das passt. Also ich glaube, das passt halt einfach so zur Serie an sich, dass man das so macht. Das ist natürlich wirklich on the nose, das muss man schon sagen, aber ja, ey, ich glaube, das nimmt man der Serie auch gar nicht übel, dass die so, ich glaube, das will die halt auch einfach so sein. Die will das so ausspielen. Und das macht ja auch Spaß, das macht ja auch Freude. Und deswegen ist man ja dann auch so into it, was das Ganze angeht halt, ne?
Ja, in der 10. Staffel übernimmt Dwight ja auch von Thrasher diese Marihuana-Plantage.
Genau, das ist ja ganz, ganz am Ende in der letzten Folge, ja, von der zweiten Staffel, richtig.
Diese 7,5 Hektar, wo gesagt wird, das ist mega riesig. Man kann das als Normalo nicht greifen. Als Vermesser ist man da natürlich ein bisschen mehr drin. Und da das weiß man, wie groß das ist. Als Vergleich, das ist so das Standard-DFB-Fußballfeld mal 10.
Okay.
Es ist nicht klein, es ist aber auch nicht riesig.
Ah. Ja, gut, riesig wäre für mich jetzt auch was anderes, das stimmt. Ja, so mal 10. Wenn jetzt gesagt mal 100, hätte ich gesagt, okay, dann wäre es schon riesig, aber so mal 10, ja. Ja, ist jetzt nicht wenig, aber, also ist jetzt nicht gar nichts, aber wahrscheinlich so als, ja, Graslieferant gibt's wahrscheinlich deutlich auch größere Felder, würde ich mal so sagen.
Da sind 10 von diesen großen Gewächshäusern, ne? Also ich
will mich. Aber da passt's ja dann wieder eigentlich so zu Thrasher, vielleicht, weil er es halt einfach so aus seiner Sicht halt sagt, dadurch, dass es für ihn halt nur so ein Nebenprojekt, so ein Spielplatz ist, dass er sagt, das ist groß, ja, es wird halt nicht in dem Kontext dann halt gebracht von Dwight, ne, dass er halt dann sagt, ja, okay, so groß ist das jetzt gar nicht oder irgendwie sowas, ne? Aber ich meine, sie haben ja schon ein gewisses Business und wenn das da noch dazukommt, ja, kann ja nicht verkehrt sein, sage ich jetzt mal so, ne?
Ja, es gibt halt viele Sachen, die nicht sehr greifbar sind, ne?
Ja, ich sage ja die reinen Finanzen sowieso nicht. Ich glaube, wenn man da wirklich mal analysieren würde, wie viel so eine Gewinnmarge ist, was die so abwerfen, ihr Business. Und dann, wie gesagt, wenn man mal überlegt, wie viel Prozent Dwight an wie viel Personen schon abgibt und dann wollen ja die Leute, die da mitarbeiten, auch noch was verdienen, dann wird wahrscheinlich letzten Endes wahrscheinlich gar nichts übrig bleiben oder vielleicht sogar draufzahlen. Also vor allem, er schmeißt ja auch wirklich mit Geld um sich. Also da mal ein paar Hunderter, da mal ein paar Tausender, da mal 10.000. Also das ist ja Wahnsinn, wie da das Geld quasi verteilt wird hier, als wenn es regnet in Talsa. Also das ist ja...
Man hat aber auch viel Geld, also nicht nur Geldverlust, weil man es vergibt an irgendwelche anderen Personen, man hat auch Geldverlust, weil Bodhi hat ja diese NFTs ja geklaut bei einigen Leuten und ich habe mal geguckt, wie viel an Wertverlust diese Dinger hatten und das ist extrem, weil gut, das war jetzt in der ersten Staffel, da hatten die noch so einen Wert von knapp 1.800 bis 2.000 Dollar pro NTF.
Oh, okay.
Die haben aber so viel am Wert verloren, dass sie jetzt 2025 nur noch knapp einen Wert von 600 Dollar haben.
Oh, ja gut, das ist natürlich schon ein ganz schöner Verlust, ne?
Das ist schon, also das, das sieht man leider nicht, weil man nicht mit richtigen Zahlen da agiert.
Ja,
ne?
Ja, ich glaube, das muss man halt auch wirklich in der Serie so ein bisschen ausblenden, weil man halt da wirklich nicht so einen kompletten Einblick in das Business hat. Also ich glaube, man muss einfach davon ausgehen, okay, das läuft alles irgendwie, die machen schon ihre Umsätze und ja.
Ja, man darf nicht zu viel hinterfragen. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt mit dir oder für den Blog irgendwas recherchiere und mir dann halt den Film halt anders angucke als normal, dann schreibe ich mir viel auf, da frage ich viel, da gucke ich dann einfach nochmal nach, was war da, wie ist das jetzt wirklich? Damit macht man sich aber auch ganz viele Sachen einfach kaputt.
Ja, das sagen, ist so. Ne? Also das ist mir gerade, wie gesagt, in der zweiten Staffel sehr aufgefallen, weil er ja da sehr viele Deals mit irgendwelchen Leuten macht und 10% da und 50% hier. Und allein, wenn man in den Gesprächen mal so durchrechnet, ja, selbst wenn das Summe X abwirft und er gibt 50% dahin, 10% dorthin und den 15%, dann will er ja selber auch noch was haben. Da denke ich mir so, wie viel Geld wirft das Ganze ab? Also das, wie gesagt, das muss ja Milliarden abwerfen, dass er überhaupt so viel Geld überhaupt umherschmeißen kann. Außer die gehen jetzt alle mit ein paar tausend Euro nach Hause und sind zufrieden. Also das weiß ich jetzt auch nicht. Also, man muss halt vielleicht bei der Serie wirklich dann sagen, so in manchen Punkten einfach nicht drüber nachdenken, als gegeben hinnehmen und dann ist das ganz gut so.
Was ich total interessant noch fand, ist, dass er in der zweiten Staffel, da gab es ja zum ersten Mal, da ist wirklich die Familie mit allen Leuten, die er so um sich rum geschart hatte, dann auch wirklich aufgetreten. Und da hat er ja auch gesagt, da sind alle gleichberechtigt. Das heißt, der Gewinn wird gleichermaßen aufgeteilt. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ey, das ist auch nicht normal, ne?
Ist schon sehr wohlwollend, sage ich jetzt mal so. Ja, vielleicht ist Dwight jetzt auch nicht unbedingt immer der beste Geschäftsmann, man weiß es nicht.
Aber es ist fair, sagen wir es mal so, oder?
Es ist das auf jeden Fall, ja. Da ist er dann auf jeden Fall seiner Familie, die er um sich schaut, auf jeden Fall loyal gegenüber. Das kann man schon nicht anders sagen. Wenn du jetzt mal so für diese ersten zwei Staffeln so für dich persönlich so eine Wertung abgeben würdest, was würdest du der Serie so geben, wenn man mal von der Fünferwertung ausgibst?
Ich meine, ich hatte die zweite Staffel bei meinem Blog mit 4 Sternen bewertet gehabt.
Mhm.
Mhm. Jetzt so nach einem Jahr Blog schreiben und bewerten, wäre ich wahrscheinlich jetzt eher bei so einer 3,8.
Ja, das ist aber trotzdem ja noch.
Das ist immer noch sehr gut. Also das.
Ja, also ich, für mich würde ich sagen, ich fand die erste Staffel ehrlicherweise ein bisschen stärker wie die zweite. Gut, man muss natürlich vielleicht ein bisschen fairerweise sagen, weil ja auch alles neu war. Ne? Also das ist, in der zweiten war ja schon vieles gegeben. Und also der ersten Staffel gebe ich auf jeden Fall eine 4 von 5 und der zweiten würde ich eine 3,5 von 5 geben. Also deswegen, also ja, wie gesagt, das ist mehr oder weniger, wie gesagt, die zweite ein Ticken schwächer wie die erste, aber trotzdem immer noch ein extrem unterhaltsames Niveau. Also das habe ich jetzt gerade im Rewatch, wie gesagt, wieder gemerkt, wie gut man diese Serie durchgucken kann. Und klar, wenn man, wie wir es gerade schon hatten, man darf halt manche Sachen nicht zu sehr hinterfragen. Das ist halt dann schon, ich glaube, das ist auch ein bisschen unträglich für diese Serie. Man muss das einfach als gegeben hinnehmen. Das ist halt einfach so. Und aber wie sie es halt einfach macht, mit der großen, ja, Gruppe an Menschen, Figuren zu spielen und den jeden irgendwie auf seine Art so einen Moment zu geben, das schaffen sie schon sehr, sehr gut. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie es jetzt in der dritten Staffel dann auch weiterführen. Und ja, wie die Story rund um Dwight, Manfredi und seiner Familie quasi weitergeht.
Und wie das Spin-off eingegliedert wird in diesen Kosmos.
Da bin ich auch gespannt, ja. Aber wahrscheinlich wird es wirklich so sein. Vielleicht ist Samuel Jackson dann auch irgendwie auch so eine Figur aus der Vergangenheit oder der taucht halt irgendwie so auf und lässt sich halt vielleicht von Dwight inspirieren und sagt, okay, das Gleiche mache ich jetzt bei mir in New Orleans auch. Und wie gesagt, New Orleans finde ich halt auch als Standort ganz cool. Also, weil das halt auch, glaube ich, einen ganz anderen Vibe hätte wie Tulsa zum Beispiel, ne? Also, weil das ja schon ein bisschen von den örtlichen Gegebenheiten dann doch ein bisschen anders ist.
Definitiv. Weiß man da schon, wann die rauskommt?
Ja, ich denke mal, wenn dann halt nächstes Jahr, ne? Also, wenn jetzt, ich glaube, für 2026 ist die angedacht. Also, ich meine, das kann man natürlich sagen, bei den Serien ist es halt auch ein bisschen einfacher. Ich glaube, die sind halt auch ein bisschen leichter zu produzieren, weil man da jetzt nicht ohne Ende mit Effekten oder so arbeiten muss. Das kann man halt viel on Location drehen. Ich glaube, ich habe die erste Staffel haben sie innerhalb von anderthalb Monaten oder so gedreht. Also es ging wohl relativ zügig, ne? Also ja, weil wenn man so Sylvester Stallone verfolgt, der macht ja da auch immer relativ schnelle Updates bei Instagram und sowas. Also da hat man schon geweckt, das hat nicht lange gedauert, bis sie das gedreht haben. Also klar, wenn du halt viel on Set, on Location drehst, bist du halt auch relativ schnell durch, wenn alles passt, ne? Aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dadurch, dass ja Tulsa King jetzt kam, dass man die vielleicht nächstes Jahr so in einem halben Jahr vielleicht bringt, im Frühjahr oder
Die Frage wäre jetzt, packt man das zwischen den beiden Staffeln? Ich meine, die vierte Staffel ist ja schon angekündigt für Tulsa King. Da wird ja aber wahrscheinlich die Produktion auch demnächst anfangen.
Ja, ich würde schon behaupten, dass sie wahrscheinlich davor kommt, ja.
Ja, die wird davor kommen, aber wird man quasi den Release dann ersetzen von der neuen Staffel von Tulsa King, also für nächstes Jahr? Und man sagt dann, wir machen dann die neue Staffel Tulsa King in 2 Jahren.
Ja, es wird halt die Frage, also ja, obwohl, wenn sie natürlich so den Rhythmus beibehalten, müsste halt die vierte Staffel dann ja nächsten Herbst kommen oder ne, nächsten September dann nächstes Jahr. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die halt vielleicht so März, April oder irgendwie sowas kommt, Nola King, und dass man dann halt einfach ganz normal im September dann die vierte Staffel Tulsa King dann bringt.
Oder das so. Das würde ich mir zumindest wünschen.
Ja,
alle
ja,
anderen Leute da draußen auch.
Als Überbrückung wäre es auf jeden Fall nicht schlecht, das stimmt. Ja, also, aber ich denke mal so in der Richtung. Also ich glaube, es ist noch nicht fix raus, aber Nola King soll auf jeden Fall nächstes Jahr kommen. Also wann werden wir sehen? Also da ist noch kein konkretes Datum raus.
Die können ja das Marketing jetzt auch noch nicht anfangen, wenn die neue Staffel
vielleicht kommt es ja auch danach raus, wenn die dritte Staffel durch ist oder wenn halt diese Folge durch ist, wo er auftritt, dass man dann sagt, okay, dann und dann kommt's. Aber dieses Jahr glaube ich nicht mehr, das wäre zu früh, glaube ich. Also wenn dann so, vielleicht Anfang des Jahres, also ich würde jetzt mal tippen, spätestens im März, April ist die draußen. Würde ich jetzt mal so predikten.
Ich habe halt nur Angst, dass der Release dann quasi die Mutterserie so ein bisschen beeinflussen wird. Das wäre schade.
Ach, das glaube ich, werden sie nicht machen. Also da werden sie schon genug Distanz dazwischen bringen. Und ich sag mal, wenn man es jetzt wirklich so im März, April bringt, dann hat man immer noch 5 Monate dazwischen. Da passt das immer noch dicke. Und ich meine, klar, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen erfolgsabhängig sein, wie gut läuft Nola King. Ich meine, klar, Samuel Jackson ist schon Zugpferd, würde ich sagen. Also der kann das auf jeden Fall schon ziehen. Ist halt die Frage, wie gut wird es angenommen, sage ich jetzt mal. Aber ich meine, wenn Tulsa King so gut läuft, warum soll Nola King da schlechter laufen? Also man hört, also wenn man so guckt, also diese ganzen Tyler Sheridan-Sachen, die laufen, scheinen ja alle irgendwie recht solide zu laufen. Ansonsten würden die ja nicht so so umfangreich überhaupt präsent sein bei Paramount. Also ist ja einfach so.
Ja, die starten aber alle irgendwie zeitgleich, ne?
Ja, weil es halt einfach so viel ist. Der macht einfach viel zu viel.
Ja, aber wie war das mit Man of Kingstown? Der kommt ja auch.
Man of Kingstown, ja. Im Oktober, ja. Ende Oktober, genau.
Der Stadt.
Ja gut, das hat mich ehrlicherweise auch gewundert. Also da habe ich wirklich gedacht, okay, sie warten wenigstens bis Tulsa King durch ist, bis sie die nächste bringen, aber kommt ja dann doch schon. Also wahrscheinlich ist überschneidet sich so um 1-2 Wochen oder ein bisschen, ne? Aber es ist halt, weiß nicht, also oder Paramount braucht einfach neuen Content, kann natürlich auch sein.
Aber ich meine, dieser Content muss ja auch geliefert werden. Ob da eventuell dann die Qualität drunter leiden wird.
Naja, obwohl ich finde, also sie haben ja jetzt auch ein bisschen gewartet, es war ja auch schon zwischen Staffel 2 und Staffel 3 bei Mayor of Kingston war ja auch dieser Unfall von Jeremy Renner, also da war ja auch ein bisschen Luft dazwischen und ich finde auch ehrlicherweise, man sieht ihm das auch gar nicht an, also ich habe echt so ein bisschen gedacht, okay, nach dem Unfall, er musste sich ja wieder aufrappeln, ich habe das ja auch alles über Social Media verfolgt, wie er sich da wieder hintrainiert hat und alles, also er hatte ja wirklich einen sehr, sehr schweren Unfall, war ja kurz vorm Sterben auch, was das angeht und das, man sieht es ihm null an, diesen Unfall in der dritten Staffel und die drehen das aber auch recht schnell, weil ich bin der Meinung, April oder Mai hat Jeremy Renner gepostet, first day on set und dann waren sie, glaube ich, auch 2-3 Monate später schon durch und das kommt schon im Oktober, also die sind recht zügig mit produzieren und releasen, also weiß ich nicht, also das geht schon sehr zügig, was das Ganze angeht, also zumindest was die Serien angeht. Also,
ja, hast ja gerade gesagt, wenn man viel on set selber dreht, hat man
wenig. Ja, ist ja bei Mayor of Kingston auch so, ne? Da bist du viel vor Ort, da brauchst du nicht im Nachgang viele mit Effekten machen und sowas. Da produzierst du und dann zack, kannst du das relativ leicht mit ein paar Filtern wahrscheinlich oder wie auch immer dann rausbringen und so. Also, ich denke mal, das wird so eine Kombination sein bei Paramount. Okay, wir brauchen neuen Content, weil die haben ja an sich eigentlich nicht viel, wenn man so guckt, ne?
Also Paramount Plus hat sich relativ gut gemacht die letzten Jahre.
Ja,
voll. Ne?
Also ich meine, es ist natürlich jetzt auch die Frage, die sind ja jetzt von Skydance übernommen worden. Wie wirkt sich das langfristig auf die Contentplanung aus? Also stampft da Skydance eventuell manche Sachen ein? Ich hoffe nicht. Also dass zumindest das, was jetzt schon freigegeben ist für die aktuellen neuen Staffeln, sowohl Tulsa King Staffel 4 als auch, ich weiß gar nicht, ob es, na gut, Mayor of Kingstown wird wahrscheinlich auch von Jeremy Renner so ein bisschen abhängen, ob er da noch eine weitere Staffel machen möchte. Aber ich hoffe halt schon, dass das irgendwie so Sachen sind, die noch weitergeführt werden. Also wenn es die Story halt trägt, natürlich, also ist vollkommen klar. Also man muss das jetzt auch nicht alles zu Ende erzählen oder auserzählen, aber ja, mal gucken. Wir werden sehen.
Aber die haben auch keine Skrupel davor, Sachen einfach in der Produktion auch schon einzustampfen. Ich meine, Dexter Original Sin ist jetzt auch eingestampft worden. Mhm. Und die sind schon, ich meine, die Produktion fing, glaube ich, im April oder Mai an.
Das ist ja das, was ich meine. Also da ist halt die Frage, ist ja auch wie bei Strange New Worlds zum Beispiel, ist ja eigentlich auch schon bis zur 5. Staffel verlängert. Bleibt das auch alles so? Also Fragezeichen. Also ich hoffe mal, dass es so bleibt. Ich meine, gut, wie gesagt, also ich denke mal, also Mayor of Kingston kommt ja auf jeden Fall die 4. Staffel. Aber alles andere ist, glaube ich, momentan auch so ein bisschen, zumindest sollte man es mit Ausrufezeichen erstmal begutachten. Obwohl ja Skydance, wie ich gelesen habe, gesagt hat, dass sie sich eigentlich eher auf ihr eigenes konzentrieren wollen und Paramount eigentlich erstmal weitermachen lassen. Also schauen wir mal. Ne? Also wahrscheinlich wird da viel auf die Zahlen geguckt und ich glaube, bei Dexter war es halt so, dadurch, dass die neue Serie jetzt so eingeschlagen ist, haben sie wahrscheinlich gesagt, was sollen wir jetzt hier 2 bringen? Und haben sie wahrscheinlich dann, lass mal lieber den alten Charakter oder den Urcharakter weiterarbeiten als den neuen. Also vielleicht ist es auch eine Zahlensache gewesen, obwohl jetzt, glaube ich, das Original Sin jetzt auch gar nicht so schlecht gelaufen ist eigentlich. Ne? Also,
die Bewertungen waren gut dafür, für die Serie. Ich bin zwar noch nicht ganz durch, mir fehlen da noch 2 Folgen. Ich fand sie bis dahin auch ganz gut. Und was in der Produktion, was schon mehrere Monate in Produktion ist, dann einzustampfen, weiß ich nicht, ob das so gewinnführend ist. Vor allem was jetzt nicht super schlecht gelaufen ist.
Ja, wir werden sehen. Also ich glaube, da muss man einiges momentan mit in Vorbehalt betrachten. Ist einfach so. Ich glaube, das ist halt jetzt auch gerade der Situation natürlich geschuldet, dadurch, dass die jetzt gerade übernommen worden sind. Da wird sich vielleicht, ist ja auch die Frage, inwieweit nimmt das Guidance dann als neue Inhaber da Einfluss drauf? Kommt wahrscheinlich auch viel auf Vertragssachen an, wie sind die Schauspieler oder die Produzenten gebunden und so weiter und so fort. Also da wird es wahrscheinlich von vielen, vielen Faktoren abhängig sein, aber ich denke mal, da wird man schon in den nächsten Wochen und Monaten schlauer sein, was dann wirklich final kommt und was nicht. Also ich hoffe halt wirklich nicht, dass sie jetzt ohne Ende den Rotstift ansetzen und überall irgendwie einen Cut machen. Das wäre auch sehr schade und weil, wie du es gerade schon gesagt hast, Baumann hat sich eigentlich schon sehr, sehr etabliert mit ihren Sachen, Produktionen. Und die laufen ja eigentlich auch alle wirklich gut und solide. Also da kann man ja auch nicht meckern, muss das Ganze angehen.
Vor allem sind da ja jetzt nicht nur Paramount-Produktionen, da sind ja auch Sachen von Showtime mit dabei und von Comedy Central, glaube ich.
Ja, die haben eigentlich schon ein ganz gutes Portfolio. Genau. Also, ja, schauen wir mal. Wir werden das auf jeden Fall beobachten, wie es bei denen so weitergeht.
Wir freuen uns jetzt erstmal auf Teilsacking.
Genau, Staffel 3. Und wenn die dann durch ist, werden wir da auch nochmal natürlich drüber sprechen und mal gucken, was da so alles passiert ist.
Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns darüber unterhalten würden.
Das machen wir auf jeden Fall. Mario, es war mir wieder ein Fest, mit dir aufzunehmen. Wieder sehr, sehr schön.
Dito.
Und danke. Also, und folgt natürlich auch gerne Mario bei Filmframe und Streamscreen. Link dazu findet ihr alles in den Shownotes. Guckt da vorbei, supportet den Mann und lasst da ein bisschen Liebe da bei seinen ganzen Sachen, die er da postet. Viele Reviews zu aktuellen Sachen und vielleicht auch mal zu was Älteren. Wir wissen es nicht. Lasst euch überraschen. Guckt auf jeden Fall bei Mario vorbei. Da gibt's auf jeden Fall immer ausreichend guten Content. Und ja, nicht vergessen, am Sonntag, wenn ihr die Folge aktuell hört, in Tulsa Gang Staffel 3 reingucken bei Baron Bruce. Schön zum Frühstück. Erste Folge Tulsa Gang Staffel 3 gucken. Ist da auch was Schönes. In diesem Sinne, Freunde, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann wieder heißt Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Margo.